Willkommen beim Besenwagen. Schnallt ja, weil wir sind heute an der Tour de Suisse, wo der Bus 33 das ganze Frauen- und Männerrennen aus dem nächsten Mai begleitet, vom Start über alle die schönen Schweizer Berge, neben all diesen Kühen und all den Traktoren und Kindern mit Fahnen vorbei. Und das Frauenrennen, das bereits fertig ist, ist also wirklich gigantisch gewesen. Und auch das Männerrennen scheint einiges zu versprechen. Also bleibt dran, wir wünschen viel Spass mit dem Besenwagen und beste Grüße aus dem Bus 33.
So, pünktlich zur Schweizer Woche des Radsports oder bereits zur zweiten Schweizer Woche des Radsports bedanke ich mich bei unseren Freunden vom Schweizer Radsport-Podcast Bus 33 für dieses grandiose Schweizer Intro. Ich würde sagen, die Jungs, die holen wir auch demnächst nochmal in Besenwagen und quatschen so ein bisschen über den Radsport in der Schweiz. Die sind nämlich sehr umtriebig und den einen der beiden kenne ich schon länger. Aber du hast dich hier in den Besenwagen verirrt oder fährst wie jede Woche donnerstags hier mit. Und somit begrüße ich dich. Mein Name ist Bastian Marx.
Mein Name ist Paul Voss.
Und mein Name ist Dorf.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von...
So, liebe Freunde, es ist mal wieder... Ja, Bike-Marktzeit. Es werden Sachen verkauft, es müssen Sachen raus. Und diese Folge wird auch mal wieder präsentiert von Bicycle. Das ist nämlich die Plattform für gebrauchte Bikes. Und zwar nicht nur für Bikes, denn ihr wusstet es vielleicht noch nicht, aber dort kann man auch Zubehör verkaufen, beziehungsweise wird auch Zubehör verkauft. Klamotten, Garments, was auch immer. Und auch wir drei, genau, werden dort demnächst mal wieder Sachen einstellen. Und wer heiß drauf ist,
kurbeln.
Ich wage zu behaupten, dass es demnächst von mir mal wieder ein paar 165er Kurbelarme gibt oder sowas.
Die gibt es von mir nicht, aber ich habe so viel Zeug, was ich loswerden muss. Also von wirklich Schuhen angefangen, Klamotten, Helm, Brillen. Ich habe noch Teile rumfliegen. Alle Schaltgruppen, die ich nicht mehr brauche. Landen da jetzt und ein paar Laufräder habe ich, glaube ich, noch einen Rahmen. Also ich werde richtig reich über Bicycle in nächster Zeit, hoffentlich.
Wenn ihr mitspielt.
Genau, von mir gibt es dann auch demnächst, wenn ich mich dazu durchringe, diese Räder endlich mal fertig zu machen, zwei Mountainbikes, die kaum genutzt sind. Also quasi neben Teilen könnt ihr dann auch noch Fahrräder da kaufen. Und uns würdet ihr finden unter bicycle.com/besenwagen. Und dort gibt es übrigens auch einen Link, mit dem ihr 20% auf die Seller Protection bekommt, wenn ihr Räder einstellt.
Stark. Und kauft bitte, dann kann ich mir nämlich da auch wieder was Neues kaufen. Ich will noch so einen alten Pinarello-Rahmen haben.
Also bicycle.com/besenwagen ist euer Link in unsere Teilekiste. Schaut rein. So, Leute. Habt ihr meine zwei neuen Fahrräder begutachtet?
Naja, technisch gesehen ist nur eins davon deins.
Nein, tatsächlich sind beide nicht meine.
Ach, sind beide nicht deine?
Ja.
Hat Wilma Geburtstag gehabt, Weihnachten, Ostern?
Du, wer mit mir zusammen 10.000, ist,
da und ist die 10.000 Feiertage, die ihr bei euch im Westen habt, alle zusammen gab es diese beiden Geschenke.
Wenn man mit mir zusammen ist, ist jeder Tag wie Weihnachten und Geburtstag auf einen Tag. Es hat auch einer kommentiert, absoluter Lifehack mit einem Bikefitter zusammen zu sein. einer hat mir geschrieben, ich wäre auch gern mit dir zusammen.
Ja, aber man muss ja noch aus für einen Bikefitter mit den richtigen Kontakten.
Ja, das stimmt. Es kommt da einiges aufeinander und
aber ja. Ich hoffe, Wilma bringt dir ab und zu noch mal was bei. So Mathe und sowas. Bisschen Deutschkurs. Französisch.
Wenn nötig, auf jeden Fall.
Ja. Radfahren.
Die liest manchmal Texte Korrektur auch von mir. Ja. Sehr gut. Ich hatte ja hier auch schon französische Intros eingesprochen. Ist bald wieder der Fall.
Aber was war denn an diesen neuen, schönen, rosa Fahrrädern dran?
Ja.
Jetzt, viel wichtiger.
Müssen wir natürlich dazu sagen, jetzt kommt ein bisschen Werbung. Aber klar, Dienstag diese Woche war Release. Wir wussten es schon ein bisschen länger, sonst hätte ich diese Fahrräder nicht zu diesem Zeitpunkt fertig gehabt. Auf jeden Fall haben unsere Partner von SRAM die neue Force-Gruppe und auch die neue Rival-Gruppe rausgebracht. Aber ich habe halt zwei Exemplare der neuen Force bekommen. Die Straßenversion und die Force Explore. Und also ich hatte es schon vor ein paar Monaten in der Hand bei so einer Vorstellung. Und dann war schon relativ klar, okay, krass, ist eigentlich, fühlt sich an wie die Red, sieht aus wie die Red. Wer das Foto von der Waage gesehen hat von dem Fahrrad, der weiß auch, es ist jetzt nicht mehr allzu viel Gewichtsunterschied. Klar, da sind ein paar Lightweights dran, aber ein Rad mit einer Force auf unter 7 zu bauen, all-inclusive, mit Pedale, allem drum und dran, ist schon geil. Und ich bin die beiden Fahrräder auch schon gefahren. Es ist crazy. Also ist jetzt blöd zu sagen, aber so jetzt die Ultegra, die ja noch so die Volksgruppe ist irgendwie, die kann sich jetzt auf jeden Fall warm anziehen.
Also ist jetzt kein Performance-Unterschied zu Red?
Absolut gar nicht. Also ich merke nichts. Wirklich.
Ja, genau, weil das Bremsen war ja gerade bei der Red so eine Revolution.
Ja, absolut das Gleiche, ja.
Ja, okay, krass.
Ja, ich finde das überragend, dass sie das runtergezogen haben, eigentlich bis zur Rival oder Rival. Für mich ist das nicht der Rival, sondern Rival. Keine Ahnung, ehrlich gesagt, wie man die richtig nennt. Das ist schon cool, jetzt über die ganze Range diese neuen Griffe zu haben. Ich war am Anfang nicht so der Riesenfan vom Design, aber mittlerweile kann ich nur sagen, ist der absolute Shit, dieser Griff. Ne? Also ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, einen kleineren Griff zu fahren.
Dachte ich auch von Anfang an und ich habe jetzt wirklich nicht die größten Hände.
Ich habe gestern sogar gedacht, vielleicht könnte man den sogar noch vergrößern, so zwei Größen, XL-Version.
Also,
naja, würde ich, aber du bist ja auch 2,50 Meter groß und hast Hände, keine Ahnung, die größer als mein Kopf. Von daher kann ich verstehen, dass du das Bedürfnis hast, die Bratpfanne. Aber das Gute ist vor allem auch, dass jetzt UDH auch über alle Klassen weg ist, ne? Force und bei der Force und bei der Rival, wie ich sie nenne, nicht Rival.
Ja, du hast ja auch, früher hast du aber Explorer gesagt.
Ja, das sage ich auch weiterhin, um Leute da draußen zu ärgern.
Rival Explorer.
Ja, ich habe auf jeden Fall Bock, jetzt mein Gravelbike ein bisschen zu upgraden. Die neuen Griffe brauche ich da auch auf jeden Fall dran und
Ja, gestern war so ein bisschen Jungfernfahrt, beziehungsweise Jungfernfahrt ist schon so ein bisschen länger her, aber man muss sich ja erstmal an Fahrrad gewöhnen und ihr wisst selber, genau, auch wenn es der genau gleiche Rahmen ist, wenn man ein Fahrrad neu aufbaut, ist immer ein bisschen anders. Und Wilma meinte gestern so, sie sitzt richtig geil auf dem Rad und eigentlich sind ja nur die Griffe anders. So, und die sind ein bisschen länger und das war jetzt schon mal, und natürlich das Bremsverhalten und so weiter, das ist auf jeden Fall grandios.
Ja, und ich bekomme ja auch bald noch was Neues, wo die dann auch dran sind und kann dann auch noch mal berichten.
Du bekommst genau was Neues?
Ich bekomme auch was brandheißes.
Auch noch geheim.
Heiß wie Frittenfett ist das. Und da ist die Gruppe auch dran. Und genau.
Heiß wie Frittenfett und bunt wie ein Blumenstrauß.
Quasi frittierter Blumenstrauß mit einer Swam Force.
Yo. Anni, du bist Rad gefahren mal wieder.
Ja, nach meinem 7er Block Ruhe muss ich natürlich irgendwann auch wieder anfangen, obwohl ich gerade echt nicht so viel Zeit habe.
Also erstmal ein 1er Block?
Nee, das läuft schon wieder. Aber okay. Auch wetterbedingt, nicht nur zeitbedingt, auch wetterbedingt bin ich gestern mal wieder abends gefahren. Und ich bin ja ein großer Fan von abendlichen Sommertouren. So wirklich in die Dämmerung reinfahren.
Wenn ich nicht Radprofi wäre, würde ich das, glaube ich, jeden Tag im Sommer machen. Auch so im Spätsommer. Das ist so geil. Beste. Um 20 Uhr nochmal aufs Rad. Und
aber Paul, ich kann dir sagen, so das macht auch jeder. Also es ist unglaublich, wie viele Leute gestern auf den Straßen unterwegs waren mit dem Rennrad. Ich kann das immer noch nicht glauben. Ja, also ich habe ja mit Radsport angefangen in der Zeit, da war man alleine auf den Straßen. Da gab es nur Autos und einen selbst.
So, ne? Und auch tatsächlich nicht so viel Autos.
Ja.
Noch nicht ganz so viel.
Manche Leute behaupten ja auch, es gäbe früher mehr Insekten. Da kann ich jetzt nicht, das kann ich jetzt nach gestern Abend nicht bestätigen. Das ist der einzige
stimmt,
kleine
auch sagen, auch nach gestern Abend.
Haken, den es dann gibt, wenn man abends fährt, so in der Dämmerung. Sollte man nicht so mit zu weit geöffnetem Mund atmen. Also immer nur schön auf Nasenatmung fahren quasi. Ja, aber ist ja, also wirklich krass. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute ich gestern gesehen habe. Also so, als ob da irgendwie gerade eine Radtouristik zu Ende gegangen ist. Ja, also.
Ich mache jetzt in letzter Zeit so semi-regelmäßig, ich war eigentlich nie ein großer Freund davon, aber so ein Group Ride mit hier in Düsseldorf, immer dienstagsabends. Seit wir nicht mehr dienstags, sondern mittwochs aufnehmen, macht ein Kumpel von mir, der übrigens auch die Fahrräder aufgebaut hat. Vielen Dank hier nochmal. Und wir sind da schon, also da waren gestern 40 Leute. Zwei Gruppen geteilt, also schon mal nur 20 Leute pro Gruppe reicht auch. Auch schon krass. B. begegnen wir dann einfach zwei anderen Group Rides immer auf der Strecke, die uns entgegenkommen, wo auch so viele Leute sind. Also früher, wir haben ja ungefähr zur gleichen Zeit angefangen wahrscheinlich. Ich nämlich ein bisschen älter als du. Und unvorstellbar, wirklich. Also hast du dich am Wochenende mal mit Jungs getroffen und bist mal irgendwie zusammen gefahren, jetzt so aus Hobbyperspektive. Warst da vielleicht mal zu fünft oder sechst und das war's.
Ja, vor allen Dingen warst du ja der Außenseiter mit dieser Randsportart, die du da betrieben hast.
Jetzt. In der Schule auf jeden Fall.
Stell dir mal vor, Paul, oder Basti, du auch. Stell dir mal vor, das wäre früher schon so cool gewesen.
Ja.
Was wäre da aus uns geworden? Hä?
Um ehrlich zu sein, war das in Rostock nicht uncool.
Ja, Paul war schon Star.
Nee, kein Star, aber wir hatten ja Ulle und so. Mhm. Also Radsport war bei uns. Und Ostdeutschland, man, Rostock so, Friedensfahrt, Radrennbahn, kannte jeder. Also von daher, also nicht jeder, aber viele. Deswegen, so uncool war das bei uns gar nicht. Ich kann nicht verstehen, dass in Köln uncool ist, weil da zieht man sich lieber irgendwelche Kostüme an und macht rum auf Dixi-Toiletten, besoffen. Aber,
ja, wie gesagt, Rostock das würdest du, so, das hätten wir damals gemacht, wenn Radsport so cool gewesen wäre, einfach.
Ja.
Hätten wir auch außerhalb vom Karneval rumgemacht.
Ich hab mich gestern gefragt, also entweder ist auch so ein Pärchending geworden, so Rennrad zu fahren, oder das sind alles Dates, die ich gestern gesehen habe.
Ey, beides, glaube ich.
Ja, also hier in Berlin ist ganz viel Pärchen, habe ich das Gefühl. Mhm. Also ich glaube, Dates würden nebeneinander fahren. Hier die Pärchen fahren immer hintereinander.
Ich kenne auf jeden Fall super viel Pärchen.
Ja, und das ist eine interessante Beobachtung. und Dates auf jeden Fall auch. Also wenn man, es gibt ja so Plattformen und anscheinend steht da jetzt mittlerweile auch sehr oft Radfahren drin. So. Also es ist anscheinend so ein Ding.
Bikedate24.com.
Ey, lass lieber sichern, bevor wir die Aufnahme hier rausbringen.
Ich glaube, das geht schon über die üblichen Plattformen. Da findest du genügend Leute mit Rennrad. Ja, irgendwie, aber für mich ist es trotzdem so ein bisschen befremdlich, dass jetzt auf einmal so viele Leute unterwegs sind. Weil eigentlich fahre ich ja immer tagsüber oder so eher vormittags, aus alter Gewohnheit und natürlich auch, weil ich da mehr Zeit habe als am Abend. Mir ist aber gestern dann eine Sache aufgefallen, weil das war wirklich ein großer Unterschied war eigentlich zum Abend, zum Morgens fahren, war die Bekleidung der Leute. Also ich würde mal sagen, gestern sind so ungefähr 80% mit einem Rafa-Trikot durch die Gegend gefahren. Ich würde das jetzt mal so als Working Class bezeichnen. Und wenn du tagsüber fährst, so die ganzen Arbeitslosen und Kreativen oder beides, die sind dann so im PNS unterwegs. Wirklich, also das ist echt krass. Gestern alle so einen weißen Streifen am Ärmel und sonst immer nur Penis auf dem Rücken.
Nee, also hier ist es anders. Hier ich sehe morgens, wenn ich fahre, eigentlich nur ältere Männer in entweder bunten Trikots oder halt einfarbig, aber auf jeden Fall keins der bekannten Marken. Und wirklich alles ältere Männer. Und abends alles. Aber ich glaube, dass da kann man so örtlichen Unterschied auf jeden Fall feststellen zwischen Berlin und Köln. Ich glaube, da ist einfach so andere also, Kultur.
Bei meinem Group Ride auf jeden Fall auch sehr gemischt. Du wolltest noch was sagen?
Ja, und vor allen Dingen, also ich leite über direkt. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Vor allen Dingen, was mir morgens auch auffällt, ist, dass der Trend, den ich ab jetzt hier heute etablieren werde, den Andi natürlich schon seit Jahren pflegt, dass der ganz casual immer schon getragen wurde. No-Show-Socks.
Ghost-Socks.
Weil die älteren Herren haben entweder so kurze Socken, prinzipiell schon, dass die durchs Waschen noch kürzer geworden sind, außerdem wie No-Show, also so Ghost-Socks, oder halt eben wirklich ganz, ganz kurze. Also das heißt, ich falle morgens gar nicht auf, weil ich bin jetzt ja auch im Lager von Andi Stauf gelandet. Ich bin nur noch so weit entfernt davon, zur Schneiderin zu gehen und mein Trikot quasi Ärmel abmachen zu lassen. Oder bei Maloja eins zu requesten, dass die mir Aero-Trikot ohne Ärmel machen. Aber ja, ich gehöre zur keine Socken-Fraktion oder halt Ghost-Sock-Fraktion und ich muss sagen, ich liebe es.
Also,
ich liebe es.
Schön, also, wie viele Jahre es jetzt gedauert hat, 12 oder so, seit wir uns kennen. Aber schön, dass du jetzt erkannt hast.
Ich brauche ja manchmal. Und ich bin ja so im Freizeitlook, trage ich ja auch schon gewisse Sandalen, die man erst ab einem gewissen Alter sonst trägt. Fange ich jetzt,
so?
Habe ich auch schon voll. Ja, also habe ich vor einer längeren Zeit schon angefangen. Ich habe mich daran gewöhnt, dumm angeguckt zu werden, aber ich finde sie bequem. Und jetzt bin ich bei den Socken auch so. Und ich finde, wenn Leute mich da draußen sehen, grüßt mich bitte. Wenn ihr auch nur Sockenfreunde seid, würde ich mich freuen.
Ja, das wird schwierig. Weil, also das Sockengame draußen ist auf jeden Fall wild. Ja.
Definitiv, hatten wir gestern auch einen. Der,
für alle, die es nicht hören wollen, hier auch eine kleine Richtlinie. Also Sockenlänge ist okay, wirklich von gar nicht sichtbar bis so ein Fingerbreit unter den Wadenansatz. Alles, was an die Wade rangeht, nee. Und über und drüber hinaus. Auch, ihr seid keine Profis, das braucht man nicht. Style geht hier über Aerodynamik, wenn überhaupt. Oder ihr könnt direkt Triathlon machen.
Ja, vor allem Wollsocke. Also so eine normale Stoffsocke bringt auch Rettung. Auch. Also.
Aber ich würde sagen, wir zeichnen uns hier im Besenwagen schon immer dadurch aus, dass wir über unsere verschiedenen Charaktere hier verschiedene Identifikationsmöglichkeiten bieten. Und wenn ihr auch keine oder No-Show-Socken absolut ekelhaft findet, dann seid ihr bei mir richtig. Auf gar keinen Fall. Weiße Socken bis zur Wade. Mein Bein ist sehr kurz, also es ist schwierig, bis ein Finger drunter länger, zu kommen.
Wenn du diese
ich weiß, aber so die Socken, die halt so produziert werden, die gehen mir leider so bis zur Wade eigentlich.
Wir können alle zusammen zum Schneider gehen. Paul und ich machen uns die Ärmel ab, du kriegst die Socken gekürzt und dann sind wir gut angezogen.
Alles klar, genau. Okay.
Es ist ein krass geil befreiendes, es hört sich so weird an, aber es ist halt einfach so ein geiles Gefühl, wenn die Luft um Enkel rumgeht.
Ich finde es manchmal auch, ich habe ungefähr dasselbe Erweckungserlebnis, wenn ich manchmal mit einem T-Shirt mit dem Gravelrad fahre.
Ja, das finde ich auch geil.
Ja, und jetzt Paul, kauf dir mal eine gute Sonnencreme und fahr mal ohne Trikot.
Na, ich habe gute Sonnencreme. Ja, aber nee,
doch. Jetzt kommt die Zeit wieder.
Probier's mal aus. Muss ja nicht den ganzen Tag so rumfahren. Einfach nur so zwischendurch mal eine halbe Stunde ein bisschen bräunen, ein bisschen ausziehen.
Um echt zu sein, ich habe am Sonntag schon drüber nachgedacht, aber aus praktischen Gründen finde ich das nicht geil, weil du brauchst irgendwas, wo du die ganzen Sachen packen
kannst. Ja, das ist ganz einfach. Du nimmst noch eine Trinkflasche, schneidest die ab und dann kannst du alles da reinmachen.
Nee, das geht mir zu weit. Gerade wenn es warm ist. Ich brauche zwei.
Oder so eine Lenkertasche gibt es ja jetzt auch seit kurzem.
Ganz ehrlich, ne? Also zum Glück haben wir die Phase überwunden. Da könnt ihr mich heute alle haten. Aber ich finde, diese, auch wenn ich Profis sehe, also so richtige Profis, die dafür wirklich bezahlt werden, dass sie diesen Sport machen, auch in Andorra, da fahren die mit Lenkertaschen nicht gegen. Habt ihr den Schuss nicht mehr gehört? Macht euch hinten Taschen.
Was sollen die machen? Rucksack? Die müssen so viele Kohlenhydrate im Training essen, das passt da nicht rein. Also es ist wirklich ein Grund, warum die das benutzen.
Ich weiß, so wie die UAE-Jungs, die ich in Andorra gesehen habe, die haben die Taschen einfach bis zum Anschlag gefüllt. Dafür habe ich Respekt. Damit das vorne schön clean frei bleibt. Jetzt könnt, wie gesagt, da draußen jeder kann machen, was er will. Aber
ich will hier zum Abschluss, ich finde das Thema wirklich gut. Wir sollten das auch öfter besprechen, weil ich glaube, das geht jeden an. Nochmal kurz hier den Schnitt gestern im Group Ride besprechen, weil das war wirklich eigentlich geil und komplett durchmischt. Da waren echt Mädels im Vereinstrikot komplett. Und das war die eine Hälfte, beziehungsweise zu der Hälfte hat noch ein Dude mit dem Ötztaler Finisher-Trikot gehört. Und von der Range ging es bis zu weißes PNS-Trikot mit weißer Mechanikhose mit Rule 28 Aero-Socken bis Mitte von Wade. Max, tut mir leid, aber das ging zu weit.
Aber das finde ich ja wiederum geil, dass die alle zusammen Rad fahren. Und das sind alles, was wir gerade machen. Ja, auch ein bisschen Humor nehmen, dass sie sich alles. Also
bei mir ein bisschen weniger Humor, bitte. Ja. Also ich hätte auch nichts dagegen, wenn die Leute alle wieder aufhören.
Ja. Bei mir bitte mit viel Humor nicht. Braucht ihr echt nicht schreiben, ey, wir sind zu judgy. Andi schon, mir ist es wirklich egal. Aber mittlerweile, ich finde diese finnische T-Shirt-Mentalität, kann ich mittlerweile verstehen. Ihr habt ja auch Köln-Marathon, aber ich weiß nicht, wie krass
das ist. Hast du eins bekommen beim Anbau und kannst du jetzt mal anziehen?
Nach dem Berlin-Marathon, wenn du da durch die Stadt gehst, das ist so krass. Also erstmal erkennst du die Leute, die den gemacht haben, daran, dass sie nicht mehr gehen können und dass die voller Stolz ihre Medaille durch die Gegend tragen, abends beim Abendessen, in normalen Klamotten. Und so sind ja diese Finisher-Trikots auch, die du danach quasi noch anhast, wenn du Radfahren gehst. Oder die bei T-Shirts anhast und so. Irgendwie finde ich es mittlerweile ganz. Ich kann es verstehen, warum Leute es machen. Ich würde es nicht machen, aber ich kann den Stolz schon verstehen. Ja.
Ich nicht.
Absolut.
Ich würde sagen, wenn man den Marathon unter 3 Stunden gelaufen ist, dann kann man sich da so ein T-Shirt drucken lassen. Ansonsten schwierig.
Dann wird es noch peinlicher. Ganz ehrlich. Ja, genau, wenn du. Also da würde ich mir lieber ein Anbau- und Finisher-T-Shirt anziehen, wo ich nicht gefahren bin.
Ja, ja.
In den Club.
Gut.
Ja, warte, ich habe hier noch, ich habe noch eine ganz, in Anführungszeichen, erfreuliche Sache. Wollte ich die ganze Zeit schon mal sagen, aber heute habe ich nochmal mit Juri Hollmann telefoniert und vielleicht gibt es ja noch so ein paar Leute, ein paar hatten uns auch geschrieben, die sich fragen, wie es ihm geht, nachdem wir in den Giro d'Italia Sonderfolgen eine Voicemail von ihm in der ersten Woche bekommen hatten, war er dann in der Neapel-Etappe sehr schwer gestürzt und wir haben lange nichts von ihm gehört. Er hat mich zwischenzeitlich einmal angerufen, um mal zumindest zu sagen, dass es ihn noch gibt. Aber ich habe heute auf jeden Fall lange mit ihm telefoniert und er ist auf dem Weg der Besserung, ist jetzt auch aus dem Krankenhaus. Er war ja lange in Antwerpen im Krankenhaus, ist da jetzt auch nochmal da erfolgreich am Becken operiert worden, ist auch schon wieder über eine Woche her und ist jetzt verlegt nach Deutschland, kommt jetzt wieder so nach Hause und auf jeden Fall alles in Ordnung und lieben Gruß von ihm an alle da draußen, an alle, die ihn unterstützen. Vielen Dank auch da.
Grüße, gute Besserung weiterhin und hoffen wir mal, dass es ihm wieder vorangeht.
Ja, schönen dass Gruß.
Er dieses Jahr, diese Saison nochmal auf dem Rad sitzt zum Trainieren zumindest.
Ja.
Wir geben Updates. Gut, dann können wir das ja als Sprungbrett in den Radsport nehmen. Und das Erste, was ich hier notiert habe, ist Marlen Reusser mit 4 Ausrufzeichen.
Ja, die, ist halt Bergfahrerin jetzt geworden. Ne?
Ist Bergfahrerin geworden, also Klassementfahrerin würde ich es eigentlich fast nennen.
Ja. Und das Krasse ist ja bei ihr auch, also die könnt ihr auch so als, wie wir im Gravel, als Privatier, könnt ihr sie auch einfach als Privatier starten, weil die fühlt sich selber nach, macht selber Leadout.
Hast recht.
Die macht schon so ihr Ding einfach alleine, ne?
Ja, und vor allem gegen die Weltspitze mit Mannschaft.
Ja,
genau. Also ist jetzt nicht so, dass sie irgendwie jetzt paar Rennen gewonnen hat, da war die Konkurrenz aber nicht so großartig, sondern nein, sie hat gegen Demi Vollering ein paar Rennen auch in der Gesamtklassement, in der Gesamtwertung gewonnen. Und was denkt ihr, wie viel Sorgen, also Anfang der Saison dachten wir und dachte Demi Vollering wahrscheinlich, man muss sich vielleicht ein bisschen Sorgen machen vor Anna van der Breggen, aber wie viel Sorgen muss man sich jetzt langsam vor Marlen Reusser machen, wegen Marlen Reusser machen, um die Frauentour de France dieses Jahr.
Naja, für uns ist ja gut, ne? So als Zuschauende. Aber was ich daran interessant finde, ist ja auch, dass sowohl Reusser als auch Demi Vollering jetzt ja klassisch von der Figur im Verhältnis zu anderen, auch vielleicht in der Kajia Nivadoma, nicht wie Bergfahrerin aussehen, aber die sind so gerade in dem Indurain-Ulrich-Zeitalter, wo der Männerradsport mal war, wo es alles so, also ja schon, die sind alle schon, also im Verhältnis zu den anderen Frauen, der eher größer. Gewicht weiß ich, also bei den Frauen kann ich es mit den Gewichten gar nicht einschätzen, um ehrlich zu sein. Aber zumindest von der Körpergröße her. Und ja, die liefert da solide ab. Und ich bin mega gespannt auf die Frauentour und generell alle Grand Tours bei den Frauen, weil das jetzt, wenn du überlegst, vor 2 Jahren, ne, gab es irgendwie nur ein Team, auch letztes Jahr eigentlich, was irgendwie alles dominiert hat. Und jetzt ist das ja so divers mittlerweile.
Wir haben nur begrüßen. Ich habe jetzt mal hier so noch so ein bisschen über, weil ich habe mir die Etappen der Frauentour de France jetzt mal angeguckt und da, die sind hinten raus, die letzten 4, glaube ich, sind schon richtig hart. Also richtig Hochgebirge. Und ich habe jetzt mal geguckt, bei der Vuelta gab es auf jeden Fall eine richtig fiese Bergetappe mit 4 Bergen und einer Bergankunft von, 10 Kilometern. Da wird Marlen Reusser zweite, 11 Sekunden hinter Demi Vollering. Und jetzt bei der Vuelta a Burgos, die sie auch gewonnen hat, ist die Bergankunft, die sie gewinnt. Da ist Vollering nicht dabei, wird Yara Kastelein wird da Zweite. Die war 8 Kilometer lang, aber da gewinnt Marlen Reusser mit 40 Sekunden Vorsprung. Also könnte schon klappen, ne? Kann man auf jeden Fall mal versuchen und müsste jetzt, also keine Ahnung, aber steht, glaube ich, außer Frage, dass Movistar für sie fahren wird, oder?
Ja, gehe ich von aus. Aber was man auch nicht vergessen darf, Demi Vollering hat auch ein bisschen gesagt, dass sie über den Punkt ist, ne? So physisch und psychisch anscheinend. Und da bin ich auch mal gespannt, wie sich dann jetzt irgendwie noch erholt. Bis zur Tour ist er noch ein bisschen. Aber ja.
Ich gucke gerade, ich glaube, es gibt kein Zeitfahren in der Frauen Tour de France.
Er braucht sie auch gar nicht.
Ja, stimmt, stimmt. Aber das wäre auf jeden Fall ja noch was, was ihr nochmal in die Karten spielen würde.
Das ist auch so krass, es gibt halt echt kaum Zeitfahren bei den Frauen, ne? Das ist auch Wahnsinn. Also bei den Rundfahrten zumindest.
Wenig.
Ja. Aber ja, war gut. Gut anzusehen.
Genau, dann gibt es noch eine Krankenwagenmeldung. Michael Matthews muss rausnehmen. Da wurden, also es stand, ich habe es auf Englisch gelesen, es stand nicht, dass er eine Lungenembolie hatte, aber er hatte Symptome einer sich anbahnenden Lungenembolie. War wohl im Höhentrainingslager. Und wird jetzt auf jeden Fall erstmal aufgrund dieser Diagnose erstmal eine Pause vom Radsport einlegen. Mehr habe ich aber noch nicht gelesen.
Ja, genau. Ey, lass uns über Dauphiné reden. Also erstmal Michael Matthews, gute Besserung. Hoffen wir mal, dass das irgendwie nicht schlimmer wird, weil irgendwie schon, keine Ahnung, gefühlt, der ist immer noch jünger als ich und wird auch immer jünger bleiben als ich, offensichtlich. Aber der ist irgendwie auch schon seit 100 Jahren dabei, gefühlt. Und hat jetzt irgendwie schon 3 Generationen mitgemacht. Und irgendwie immer noch ab und zu oben dabei. Und hoffen wir mal, dass er selbst wählen kann, wann die Karriere zu Ende geht und nicht irgendeine Krankheit oder Verletzung. Ja. Aber gehen wir rüber zu Dauphiné. Und ich finde, über die Tour de Suisse brauchen wir noch nicht reden, weil die läuft noch und ist eh langweilig. Aber außer Andi ist natürlich gegenteiliger Meinung, weil der portugiesische
Liebling.
Nee, nicht Liebling. Der portugiesische.
Portugiesische Galeere.
Ja, mal wieder am Abliefern ist, aber. Eigentlich ist da ja auch niemand am Start. Deswegen,
sehe ich genauso.
Ey, ich glaub, Tour de Suisse könnte in der Form vom Giro Mats Pedersen gewinnen.
Nee, das glaube ich ja auch nicht, aber
ja. Ja, gegen Almeida vielleicht schwierig, aber.
Naja, ja, wir können jetzt auch bei der Tour de Suisse bleiben, aber.
Nein. Nee, nee.
Ich habe dazu nämlich was anderes Minuten zu sagen, Monolog, als du glaubst.
Nein, bitte nicht. Das können wir wirklich nächste Woche machen.
Ja, wir können auch über das andere langweilige Rennen reden, nämlich die Dauphiné noch abschließen.
Ja, aber die war ja, ich finde, das Zeitfahren hat ja so ein bisschen Spannung reingebracht.
Wir hatten ja schon Hoffnung letzte
Genau,
Woche.
Aber dann hat sich halt.
Hoffnung ist nämlich das Wort, was ich mir dazu aufgeschrieben habe. Vergebliche Hoffnung.
Und
Remco ist keine Tour-Hoffnung. Deutsche Tour-Hoffnung.
Ja, dann hat aber Pogacar sich gedacht, ey, also ich mittlerweile glaube ich auch, dass er einfach geblufft hat im Zeitfahren. Da kann mir keiner erzählen, dass er da voll gefahren ist. Da kann er nicht die nächsten Tage so abliefern an den Bergen und irgendwie weit über 7 Watt pro Kilogramm über 20 Minuten fahren und im Zeitfahren fast eine Minute verlieren.
Ich habe doch gesagt, der ist einfach nicht so fokussiert gewesen. So. Er hat sich einfach nicht so konzentriert.
Ey, wirklich, also der ist einfach nur schnell im Zeitfahren, weil er so eine krasse Maschine ist, aber der ist jetzt kein guter Zeitfahrer.
Ja, aber
so wie er drauf ist. Letztes Mal hast du noch selber gesagt, die Position ist nicht gut und so. Und darum geht es ja im Zeitfahren. Ja, deswegen finde ich, die Disziplin sollte ja sowieso raus aus dem Straßenradsport.
Okay, jetzt wieder so kontroverse Meinung.
Ja, ganz ehrlich, das ist doch einfach nur, kontrovers. Wer die beste Position hatte, fährt auch am schnellsten.
Gut, das fangen wir jetzt nicht an, Andi. Das Thema, das machen wir irgendwann in einer Sonderfolge. Trotzdem, dann was Pogacar in den Bergen dann gemacht hat und was ich einfach am krassesten fand, war, also so richtig so in your face oder, ja, also ich weiß, die letzte Etappe, dass er nicht mal mehr um Platz 2 springt. Und wenig, du siehst, wie Vingegaard, das ist, kennt ihr das, wenn man eine Trainingsausfahrt hat und einer von euch oder einer von den beiden ist so richtig heiß, hat so richtig Bock, so auf Ortschild sprint und der andere halt einfach nicht. So war das da. Vingegaard hatte nochmal richtig Bock zu sprinten und Poggi einfach so, ja, komm Jung, nehm, ist mir egal. Und der ist einfach ins Ziel gerollt. Der ist einfach mit Vingegaard im Hinterrad einfach Richtung Ziel gefahren. Das
leider
war,
unbedrängt, ja.
Das war so, das war ein neues Level von, ist mir egal, ich fand das so, irgendwie fand ich es auch geil, weil das war, weiß ich nicht, das war so witzig anzusehen. Und den Tag zuvor oder 2 Tage vorher, wo er irgendwie 11 Kilometer vom Ziel angreift, okay, Vingegaard dann auch mal wieder ein bisschen wieder näher rankommt, auf jeden Fall wie Poggi ins Ziel fährt, der hätte danach sich einfach hinsetzen können, schön Käffchen trinken, Croissant essen und Vingegaard brauchte halt irgendwie ein Zelt, weißt du, wo er beatmet wird und das ist so, diese Welten dazwischen, das war einfach so, ich weiß nicht, es war so krass zu sehen.
Ja.
Und dann blendest du das einfach alles aus und dann kommen wir zur Hoffnung.
Dann kommen wir zum eigentlichen Rennen.
Welche Hoffnung?
Die deutsche.
Die zwei Hoffnungen. Vergebliche Hoffnung und die deutsche Hoffnung.
Also meinte Pogacar im Interview nach der Etappe, die er gewinnt, dass es halt ein All-Out-Effort war. obwohl es leider im Fernsehen nicht so aussah. Aber glaube ich schon, ehrlich gesagt, dass einer war.
Ja, ja, also die Werte, die er gefahren ist, waren ja auch gut. Mhm. Also ich hoffe schon, dass er sich angestrengt hat. Ja. Ja, also. Ja, das ist auch da, ne, ganz kurz Kontext. Jared Thomas meinte in seinem Podcast, das habe ich auch noch irgendwo gelesen, dass er das, was Pogacar wohl angeblich über 20 Minuten gefahren ist, 7, noch was Watt, ich weiß gar nicht, wie viel das war.
7,2
hat Jared Thomas in seinen besten Zeiten vielleicht über 6 Minuten geschafft.
Das okay. Weiß ich nicht. Also über 6 Minuten gibt es eine ganze Menge Leute, die das fahren.
In seinen besten Zeiten, die waren jetzt auch nicht letztes Jahr in seinen besten Zeiten.
Ja, aber trotzdem.
Oder vielleicht also, heute. Er meinte, wenn er fit ist, so.
Nee, er meinte schon
in seinen besten Zeiten. So.
Ja, in my best, ja.
Ich hab's als best shape verstanden. Naja, egal. Tut ja auch, ist eigentlich gar kein Unterschied. Ich find's viel interessanter und jetzt mal kontroverse Gerüchteküche.
Ich würde dazu gerne, sorry, ich muss da nochmal reingrätschen, ich würde da gerne mal was zu sagen zu diesen 7,5 Watt pro Kilogramm oder 7 Watt pro Kilogramm für 6 Minuten. 7,2. Das ist mittlerweile bei manchen Devo-Teams einfach ein Aufnahmekriterium, ob du 5 Minuten diese Leistung fahren kannst. Und wenn du das nicht kannst, dann schaffst du noch nicht mal ein Devo-Team rein. Also so viel zum Thema.
Ja, zu gut, aber jetzt brauchen wir gerade mal kurz nichts zu tun. Also ich finde, man kann schon sagen, dass diese 20 Minuten schon eine gute Leistung sind.
Ja. Keine Frage.
20 Minuten 7 sind schon ziemlich gut, ja.
Aber ich finde die Relativierung von Geraint Thomas, also wenn es dann so sein sollte, dass es wirklich nur 6 Minuten fährt, dann kann er wahrscheinlich nicht viel weniger noch sehr viel länger fahren. Aber ja, das, ja.
Er meinte übrigens, das sind bei ihm circa 490 Watt. Ich teile das mal kurz.
Ja,
68 Kilo.
Ja, sollen die alle machen. Ey, ich bin froh, dass ich Gravel fahre. auf jeden Fall. Lass zur deutschen Hoffnung.
Ja, warte. Jetzt kann ich ja weitermachen hier. Endlich kontroverse Gerüchteküche aufmachen hier. Wir haben es noch nicht gesagt, obwohl wir schon oft hier im Off darüber geredet haben. Man könnte sich jetzt mal vorstellen, dass bei der Dauphiné um Platz 3 zwei Teamkollegen von 2026 gegeneinander gefahren sind. In eventuell einer unterschiedlichen Gehaltsklasse, auf jeden Fall 2025.
Ja, ich glaube auch noch 26, um ehrlich zu sein.
man jetzt so denken.
Wir nennen keine Namen.
Welchen Konflikt würde das aufmachen in einem Team?
Ich glaube, Konflikte entstehen ja immer dadurch, dass gewisse Personen ja Ansprüche anmelden, würde ich jetzt mal so prinzipiell sagen. Und da ist natürlich jetzt gerade...
Ich glaube, wir müssen ganz klein ein bisschen konkreter werden. Sonst können vielleicht manche Leute nicht mehr folgen.
Ja.
Also gut, ich versuch's mal. ich versuch's mal so konkret wie möglich zu machen. Es gibt Gerüchte, dass...
Die gibt's ja schon lange.
Es gibt sehr lange Gerüchte und jedes Jahr aufs Neue, dass Remco wechselt. Und ich glaube, Anfang des Jahres waren die Gerüchte relativ intensiv, dass er zu Red Bull Bora Hansgrohe wechselt. Dann waren sie kurzzeitig mal sehr intensiv, dass er zu Ineos wechselt. Und jetzt sind sie wieder sehr intensiv, dass der Vertrag bei Red Bull Bora Hansgrohe schon getrocknete Tinte auf sich besitzt.
Mit einem Enkeltrick.
Mit einem Enkeltrick, genau. Ja, also,
so
nachdem ich? Jetzt Florian Lipowitz, ich habe das gesagt, nachdem
und,
jetzt.
Du hast gesagt, okay, Entschuldigung.
Florian Lipowitz bei der Dauphiné, wo diese drei Giganten, Pogacar, Vingegaard und Evenepoel, gegeneinander antraten, die ersten drei der Tour de France des letzten Jahres. Unser junger Freund Florian Lipowitz schneller fuhr als Remco Evenepoel und den dritten Platz belegte. Und zwar relativ, ja, souverän, würde ich jetzt mal sagen. Würde das, wenn das die Wahrheit wäre, auf jeden Fall die Frage aufwerfen, ob ein Enkeltrick angewandt wurde. ob man da die Überweisung nochmal rückgängig machen kann.
Ja, also ist ja manchmal schwierig, ne, je nachdem, welchem Kreditinstitut. Aber Andi hat ja schon Tipps gegeben bei uns in der Gruppe. Keine Ahnung, also ich. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll dazu, ohne zu viel zu sagen. Aber ich finde erstmal, freue ich mich für unseren Freund Lipowitz.
Flipowitz,
weil ich finde, das jetzt auch so das bestätigt, was man irgendwie schon so ein bisschen annehmen konnte, auch in den letzten Monaten und im letzten Jahr. Und so wie wir Vorfreude macht auf die Tour. Und ich will jetzt gar nicht, also ich könnte jetzt eine Diskussion anfangen, warum Evenepoel nie die Tour gewinnen wird. Aber da werde ich sicherlich einige vor den Kopf stoßen und die werden das nicht hören wollen. Aber ich glaube,
ich glaub, das sind nicht so viele.
Ja, doch, ich glaube, also jemand
in Raubling vielleicht.
Also ich glaube auch jemand in Raubling glaubt es. Sonst würde man vielleicht eine gewisse Summe eventuell nicht bezahlen. Das mal beiseite, ist es, glaube ich, einfach schön zu sehen, dass wir jetzt einen weiteren deutschen Top-Rennfahrer haben, vor allem in Gesamtwertung jetzt, der bei so einer sehr relevanten Rundfahrt mit sehr relevanten Rennfahrern, weil es waren eigentlich alle da, ne? Auch für den anderen Teams. Außer jetzt vielleicht ein Almeida. Aber der muss eher Helfer spielen bei der Tour. So, der kann vielleicht auch noch aufs Podium fahren, aber der ist Helfer. Ja. Und da muss ich sagen, ist schon ein dritter Platz schon echt aller Wert. Wenn man jetzt guckt, wie Lipowitz auch die letzten Zeitfahren gefahren ist, die letzten Rundfahrten und so. Immer gut, immer performt. Und klar, der hat jetzt auch Schwächemomente gehabt in der Rundfahrt. Aber der hat sich halt immer wieder gefangen, vor allen Dingen die Art und Weise, wie er Radrennen gefahren ist. Also dieses Konservative und halt auch nie, du hast nie Panik gesehen. Also, ne, das war immer so. Er ist
ein kleines bisschen zu spät angetreten, wenn die Post abging, musste dann wieder ein bisschen zufahren, aber das war das Einzige, was man ihm eigentlich da so noch hätte.
Aber ich glaube, der kann halt auch nicht und weiß das. Also, es ist ja, ich weiß nicht, hat das Remco gesagt? Oder irgendwer? Dass wenn die Vingegaard und Pogacar losfahren, es macht ja auch keinen Sinn, da mitzufahren. Du machst dich ja nur kaputt. Also, man kann ja eh nicht mitfahren. Da mal kurz mitzufahren, das ist ja einfach Selbstmord. Und das, würde ich sagen, hat er alles richtig gemacht. Und ich bin mega gespannt auf die Tour und freue mich da auch drauf. Ich erwarte gar nicht, dass er da Podium fährt, aber
es wird ja immer noch mega spannend, weil die werden wahrscheinlich, denke ich mal, auch Roglic hinschicken, dann so ein bisschen mit Doppelspitze fahren, was ja auch Sinn macht, ne? Aber so, also Florian Lipowitz hat auch schon mal in der Vuelta bewiesen, in Doppelspitze mit Roglic, dass er 3 Wochen durchhält.
Ja, aber es ist ein Unterschied, ist Top 10 zu fahren.
Klar, natürlich.
Ob bei der Vuelta oder ob du sagst, du willst bei der Tour,
aber
was jetzt nicht unrealistisch ist, Richtung Podium gehen.
Ein dritter Platz in der Dauphiné ist halt auch eine andere Ansage als alles, was vorher
passiert ist. Genau, also ich glaube schon, dass man mit Bora die richtigen Entscheidungen treffen wird. Ja. Also ich hoffe nicht, dass sie ihn da jetzt abstellen, um Helfer zu sein, sondern dass sie mit ihm als Kapitän reingehen.
Das glaube ich ehrlich gesagt nicht, ja.
Und dann muss man mal sehen, also ganz ehrlich, die müssen halt auch rausfinden, was geht. Ne? Also du kannst ja jetzt ja nicht noch ein Jahr warten und den irgendwie als Helfer losschicken, sondern musst du wirklich mal schauen, was ist eigentlich potenziell möglich, um auch irgendwie für die Zukunft zu planen. Weil jedes Jahr irgendwie ein paar Millionen raushauen, um einen potenziellen Toursieger einzukaufen, vielleicht muss man einfach mal gucken, was man eigentlich im Team hat am Potenzial und wie man mit dem arbeiten kann. Und ich glaube, da ist jetzt an der Zeit, ihm halt die Möglichkeit zu geben.
Hallo mal wieder in den Besenwagen. Ja, wir sind zurück von einer sehr, sehr harten und anspruchsvollen Dauphiné-Rundfahrt. War für mich das erste Mal bei diesem Rennen und man merkt schon, dass 99,9% der Fahrer ihre Tourvorbereitungen abgeschlossen haben, auch bei der Tour de France am Start stehen werden. Und ja, war natürlich krass mit Leuten wie Pogacar, Vingegaard, Remco in den Bergen durch die Gegend zu fahren. Aber in der Auflistung fehlt natürlich jetzt einer, Lippo, der mal wieder extrem geile Beine hatte und Dritter geworden ist und das weiße Trikot gewinnen konnte. Das hat mich persönlich extrem gefreut, weil wir einfach die ganze Vorbereitung zusammen gemacht haben und ich gesehen habe, wie hart wir beide gearbeitet haben dafür, dass er da auf dem Podium stehen kann. Und ja, mich hat es natürlich extrem gefreut, dass ich auch Teil des Teams sein durfte da und ihn in den Bergen bestmöglich unterstützen durfte. War natürlich auch nicht leicht. Wir hatten einige Etappen, wo gerade auch die Etappe mit Col de la Madeleine am Anfang ziemlich viel auch davon abhing, dass das richtige Breakaway auf die Strecke ging. Und da ist natürlich die Aufgabe der Helfer, viele, viele Attacken zu covern und ja, dann auch im Speziellen halt meine Rolle auch, möglichst da viel Kontrolle reinzubringen. Und es ist uns eigentlich allen ganz gut gelungen. Also muss ich sagen, Chapeau ans ganze Team. Wir haben uns da extrem gut eingegroovt und waren ja auch alle mehr oder weniger, bis auf Maxim und Alexander Hayek, zusammen in der Höhe. Und das hat man schon gemerkt, dass da einfach, nach dem ersten Tag relativ schnell Automatismen gegriffen haben. Und ja, das hat sich dann auch in einem hervorragenden GC-Ergebnis für uns wiedergespiegelt. Und ich glaube, da können wir als Team ganz stolz drauf sein und ja, hat Vorfreude auf mehr gemacht, würde ich mal sagen. Persönlich war es für mich extrem cool, gerade so bekannte Berge wie Col de la Madeleine oder Col du Croix du Fer, einfach mal zu fahren, weil man die natürlich kennt von der Tour de France. Aber ich muss sagen, ich hätte es mir irgendwie noch krasser vorgestellt. Also es waren schöne Anstiege, sehr, sehr cool zu fahren und man hat auch irgendwie gespürt, dass da Geschichte schon geschrieben wurde an diesen Anstiegen. Auf der anderen Seite war es aber irgendwie ein Berg wie jeder andere auch. Also hart, 25 Kilometer bergauf ist immer hart, da gibt es überhaupt gar keine Ausnahme. Und am Ende im Rennen hat man doch keine Zeit, das zu genießen, sondern zählt einfach nur am Rand die Schilder, wo drauf steht, Gipfel in 25, in 20, in 15, in 10, in 5. Und dann ist man froh, wenn man irgendwann oben ist. Zu diesen Schildern ist auf jeden Fall eine witzige Sache immer, dass man sich dann denkt, so, boah, jetzt müsste es eigentlich gleich, es kann nicht mehr als 5 Kilometer sein. Und dann kommt das Schild 10 und dann denkt man sich, ach du grüne Neune, das gibt's doch gar nicht. Das sind so die Gedanken, die einem dann durch den Kopf gehen, wenn man auf dem Niveau bergauf, auch als Bergfahrer, mit den Besten fährt. Aber wie gesagt, es war eine coole Woche, hat Spaß gemacht und ich hoffe, euch hat es vor dem Fernseher oder am Streckenrand, je nachdem, wo ihr wart, gefallen. Und ja, ich denke, jetzt haben alle eine gute Vorfreude auf die Tour de France in wenigen Wochen. Jetzt geht es für mich persönlich erstmal nächste Woche noch, übernächste Woche bei der Deutschen Meisterschaft rund in Kaiserslautern. Shop ist auch Teil der Strecke, da habe ich mal ein Mountainbike-Bundesliga-Rennen gewonnen. Und insofern deute ich das jetzt mal einfach als ein gutes Vorzeichen für die Deutsche Meisterschaft auf einer coolen Strecke. Und ja, dann hören wir uns, denke ich, spätestens danach wieder im Besenwagen. Bis dahin, alles Gute, viel Spaß beim Hören dieser Folge. Euer Ben.
Ja, gucken wir mal, wie es dann aussieht nächstes Jahr bei denen. Wie gesagt, das Gerücht gab es ja jetzt schon länger, ob es dann wirklich so kommt. Und auch dann, ne, sehe ich da nicht so ein großes Problem, weil du musst ja eh einfach mal gucken, was du überhaupt machen kannst, weil, also wie es gerade aussieht, gewinnt in den nächsten Jahren sowieso niemand anderes außer Pogacar die Tour. Also da muss er sich, glaube ich, schon beide Beine brechen. Eins würde und wahrscheinlich nicht Pogacar reichen, ist, aber
wird es ein anderer sein von UAE in Zukunft? Also die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass einer von UAE ist, als einer von Bora momentan, muss man auch ehrlicherweise sagen.
Aber ne, davon abgesehen, es gibt ja noch mehr Radrennen als die Tour de France und da denke ich mal, ist Evenepoel auf jeden Fall ein super kompletter Rennfahrer. Ich meine, er ist doppelt Olympiasieger geworden, wird wahrscheinlich noch ein paar Weltmeistertitel im Zeitfahren holen, im Straßenrennen auch, Eintagesrennen, nicht zu unterschätzen. Ja.
Ich finde ja die Sache, ich bin da zu 100%ig bei dir und ich finde auch, welche Summe da jetzt auch immer dahinter steht, die ist ja eigentlich auch wert, selbst wenn er nicht die Tour gewinnt. Weil er einfach ein krasser Rennfahrer ist. Ne? Also das ist so, aber wenn man natürlich als Team das Ziel hat, die Tour zu gewinnen, also dass das Ultimative ist, ja, ich weiß nicht, ob man dann nicht auch einen anderen Ansatz wählen muss, um zu gucken, was eigentlich die Generation nach Pogacar, wie du schon sagst, die Tour gewinnt man wahrscheinlich gerade nicht in den nächsten Jahren.
Ja, also ist ja die Frage, Pogacar ob das wirklich noch ein reales Ziel ist, ne? Ich meine, es geht jetzt nicht nur dem Team so, sondern ja, eigentlich allen anderen Teams außer UAE.
Wir kennen ja die Entwicklung jetzt der letzten Jahre und wie viele Talente es gibt. Klar, Pogacar ist irgendwie natürlich unangefochtenes Ausnahmetalent, aber irgendwann wird es auch mal wieder einen neuen Pogacar geben.
Ja, wenn der alte weg ist, dann gibt es wieder einen neuen. Ja.
So. Ja, weiß nicht, vielleicht auch vorher.
Ah, weiß ich nicht. Also wenn der seine Karriere nicht unnötig in die Länge zieht, dann muss er, glaube ich, schon aufhören. Also der Unterschied ist einfach zu krass gerade, ne? Wenn man davon ausgeht, dass die anderen auch auf ihrem Leistungszenit jetzt sind, vielleicht werden sie noch mal ein bisschen besser zur Tour, vielleicht, oder man kann ja auch, da ist wieder die Hoffnung, vielleicht geht ja bei den anderen zur Tour doch noch ein bisschen mehr und bei Pogacar nicht, aber braucht man jetzt auch eigentlich nicht von auszugehen. Wir können jetzt hier noch eine Kontroverse starten, Ja, ich finde halt, man sollte für die Zukunft vielleicht eher mal das ganze Konzept dieser Grand Tours überdenken, weil es eigentlich immer darauf hinausläuft, dass es maximal eine Handvoll Favoriten gibt und es immer im Hochgebirge entschieden wird. Und ich finde, man sollte einfach die Gegebenheiten des Landes nutzen und die Strecken variabel halten, um den Favoritenkreis zu erhöhen. Also, dass man vielleicht sagt, okay, wir fahren dieses Jahr vielleicht mal nicht in die Pyrenäen und in die Alpen, sondern wir haben vielleicht eine mittelschwere Alpenetappe drin, wo, weiß ich nicht, ein Fahrertyp nicht so viel Zeit verliert, der anders sich auf anderen Etappen wieder Zeit gut machen kann. Weil so finde ich,
noch in den nächsten
ist es ehrlich
10
gesagt
Jahren
ja auch,
passiert, solange Mats noch fährt?
Nee, also es geht ja nicht um natürlich wäre so ein sehr starker Allrounder dann eben auch ein Favorit für eine Rundfahrt. Ja, also wenn man.
Ja, aber ich glaube, das wird nie passieren. Also
ja,
das ist,
aber es ist ja auch einfach nur mal, man muss ja mal, vielleicht kann man einfach mal anfangen, darüber zu sprechen.
Ja, aber ja, ich bin da bei dir, aber wenn man jetzt gerade auf hier gelesen hat, dass One Cycling irgendwie von der UCI jetzt schon abgelehnt wurde, natürlich lehnen die das ab und wollen das nicht inkludieren.
Also jetzt mal, ich habe jetzt nach der Dauphiné, habe ich sehr viele, ja, schon wieder Rückmeldungen aus dem Freundes- und Bekanntenkreis bekommen, dass die Vorfreude zur Tour sehr stark getrübt ist. Und am Ende muss man sich ja wirklich darüber Gedanken machen, wie will man dieses Rennen weiterhin ausfahren? Also so, dass es am Ende immer nur auf zwei hinausläuft, die das Rennen gewinnen können. Weil aktuell sind es ja nur zwei und der eine davon hat keine guten Karten aktuell. Wenn man sich die letzten Grand Tours anguckt, wo Pogacar mitgefahren ist, das war schon uninteressant. Und wenn du du kannst natürlich jetzt den Fahrer das
aber,
nicht vorwerfen.
Aber
guck doch mal in Giro, wo es einen größeren Kreis an Favoriten gab oder an Contendern. Schöne Grüße. Das war doch viel besser.
Aber gut, aber das ist ja dann abhängig von dem Fahrer. Das war ja einfach equal, weil halt der eine krass.
Ja gut, aber du kannst
war.
Natürlich auch ne, durch die Streckengestaltung, ich meine, du kannst halt quer durch Frankreich fahren, du musst nicht immer nur durch die Alpen und die Pyrenäen fahren. Also.
Aber wenn du halt quer durch Frankreich fährst, fährst du halt durchs Zentralmassiv, also ich glaube, du landest
irgendwo
halt am Ende.
Irgendwo kannst du ja auch schon mal einen Berg rauffahren, so. Aber vielleicht fährst du dann halt mal irgendwo lang, wo es ein bisschen schwieriger wird für die reinen Bergfahrer oder Rundfahrer.
Ich bin ja prinzipiell bei dir, aber ich glaube, dass wir die Diskussion halt nicht hätten, wenn Pogacar nicht da wäre, die Rennen einfach anders laufen würden, aber der ist halt nochmal einfach da.
Ja gut, ich meine, dann davor hattest du immer ein paar Jahre so einen Typen, der alles gewonnen hat. Ja? Also da kannst du jetzt 20 Jahre zurückgucken. Es gab immer nur so mal ein, zwei Jahre dazwischen, wo es mal ein anderer gewonnen hat. Aber ansonsten gab es halt immer eine dominierende Mannschaft, einen dominierenden Fahrer.
Aber ja, der Giro ist ja deswegen auch so geil, weil halt auch nicht alle bei 100% sind. Also du hast ja viel mehr. Also die sind ja ganz, das ist das gleiche bei der World. Die World hat ja irgendwo eine gewisse Spannung. Also die ist ja auch cool am Ende. Mhm. Weißt du? Man sieht ja daran, dass da Leute irgendwie enttäuscht hinkommen. Einige haben keinen Bock mehr. Das ist ja so eine ganz andere Mix als bei der Tour, wo ja alle auf Zinne sind.
Ja, aber jetzt also stell mal vor, du hast eine große Rundfahrt irgendwann mal, wo du wirklich die 10 Topstars des Radsports hast, die da um den Sieg mitfahren und nicht nur zwei oder zweieinhalb.
Ja, aber das müsstest du ja aber ändern. Da müsstest du aber prinzipiell die Struktur der World Tour ändern. Da bin ich bei dir.
Nee, also reicht ja erstmal nur, also keine Ahnung, bau doch jetzt mal ein Streckenprofil, wo ein Van der Poel das Ding auch gewinnen könnte.
Naja, aber es wäre schon ein Unterschied, wenn nicht einfach alle bei UAE fahren würden, zum Beispiel, die irgendwie schnell berghoch fahren können. Ja, nee,
also. Ja, aber natürlich haben die wahrscheinlich den zweitbesten Fahrer auch unter Vertrag, aber am Ende.
Und den dritten und viertbesten.
Also, gewinnt trotzdem der. Also, du könntest da jetzt auch.
Ja, aber
Pogacar gegen seine ganzen Teamkollegen fahren lassen und der wird die wahrscheinlich trotzdem abhängen.
Ja, das weiß ich nicht, weil es gibt halt andere Konstellationen und jetzt, du hast bei der Dauphiné auch wieder gesehen, Pogacar war so früh manchmal auf sich alleine gestellt und klar, der ist überragend und kann das deswegen halt regulieren, aber wenn ein Almeida halt einfach in einem anderen Team fahren würde, wenn dann Torres,
Ayuso?
Wie heißt der jetzt richtig? Nee, nicht Ayuso und der andere, der echte Mexikaner.
Ach so, Del Toro.
Del Toro.
Das gibt's auch.
Ja, wenn die alle in anderen Teams fahren würden, du hättest eine ganz andere Dynamik in einem Feld, aber du hast natürlich auch alles so konzentriert ist, kannst du ja auch nicht viel machen. Ne, also ich meine, so die Teams können sich auch mal weiter aufrüsten, aber du hast halt dann den Pogacar halt trotzdem noch nicht im Team. Also weißt du, die, weil wenn der losfährt, fährt er halt los, aber wenn du natürlich viel früher schon viel mehr Eskalationen irgendwie herbeiführen könntest, weil viel mehr stärker auf viel mehr Teams verteilt ist, ich glaube, da könnte man auch schon was machen. Aber ja.
Ja, hätte ich auch nichts dagegen, ehrlich gesagt, aber trotzdem fände ich es cool, so diesen so, Leute, die Möglichkeiten wir haben zu erweitern.
Plenty of possibility, die nächsten Wochen noch weiter darüber nachzudenken. Unser Gast wartet.
Ja, der findet das Spiel auch gut. Der wäre dann auch nämlich ein Contender.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von.
Auch heute haben wir wieder die Sally-App als Partner mit dabei. Und mit der Sally-App kann man sich eine eSIM auf sein Handy installieren. Und das ist jetzt vor allem in der bevorstehenden Urlaubszeit eine ganz praktische Sache. Man kann sich dann nämlich Datenvolumen aufladen und im Ausland bedenkenlos und ohne Angst vor versteckten Roaminggebühren surfen. Man kann sich verschiedene Datenpakete aussuchen, nach seinem Bedarf eindecken und auf jeden Fall eine Menge Geld sparen. Und das gibt es in über 190 Ländern und lohnt sich dementsprechend eben auch für Reisen innerhalb der EU. Ihr beiden wart zuletzt außerhalb der EU und habt das Ganze ausprobiert.
Ja, ich habe natürlich unkoordinierterweise mir den Thrill gegönnt, das erst im Airport WLAN in Atlanta zu machen, aber umso einfacher ging es dann. Es hat wirklich irgendwie keine Minute gedauert und ich hatte Netz. Insofern kann ich ja auch einen ganz fetten grünen Haken dran setzen. Wer Datenvolumen im Ausland braucht, ist bei Sally auf jeden Fall richtig gut aufgehoben und kriegt auf dem Link sally.com/besenwagen stabile Rabatte auf alle Datenpakete.
Ja, nämlich 15% und da findet man unter anderem noch ein paar Infos. Die App hat zum Beispiel noch einen Werbeblocker integriert, das spart nochmal Daten und ja, man kennt es, ne, im Ausland unterwegs sein, mobiles Internet ist einfach Gold wert, deswegen checkt's aus, sally.com/besenwagen.
Ich war oder bin mega überzeugt von dem Produkt und ich hatte sonst immer andere Anbieter, wenn ich in die USA gereist bin. Das war hochkompliziert, sich dieses Datenpaket draufzuladen, weil man immer erst in den Airport ankommen muss. Du musst ein WLAN suchen. All das brauchst du bei der Sally-App halt nicht, weil das kannst du demzufolge halt schon zu Hause machen. Über deine WLAN-Verbindung oder einfach dein Handynetz über die App vorab und du kannst das Anfangsdatum der Nutzung halt auch bestimmen, was es halt, wie gesagt, sehr, sehr einfach macht.
Sodele, Besenwagentüren gehen auf. Ich habe eigentlich gedacht, wir fahren auch noch Österreich, aber ist natürlich völliger Quatsch. Unser Gast hat es eben schon gesagt, wir machen in der Tschechei die Tür auf und du kannst kurz gleich mal erklären, wo wir sind. Wir sind auf jeden Fall alle überrascht, hier mit einem wunderbaren österreichischen Dialekt empfangen zu werden von jemandem, von dem ich es sehr lange nicht erwartet hätte. Ein Protagonist des vergangenen Giro d'Italia. Herzlich willkommen im Besenwagen, Matthias Watzek.
Ja, hallo, schönen Tag.
Habe ich den Namen richtig ausgesprochen?
Ja, hast du richtig ausgesprochen, also einer von wenigen, würde ich sagen.
Ich habe es auch irgendwo gelesen oder beziehungsweise gehört, ich habe auch lange Watzek gesagt, aber dann wusste es jemand besser und hat gesagt, es heißt auf jeden Fall Watzek. Kann sich jetzt jeder in Deutschland mal angewöhnen, weil den Namen werden wir noch ein paar Mal hören.
Ja, hoffentlich schon. Also kann ich jetzt ein bisschen mit dem Dialekt sprechen oder Hochdeutsch?
Ja. Na klar.
Ja, ja klar. Klar. Also wir erwarten sogar, dass du mit Dialekt sprichst.
Also ich glaube, wir haben mittlerweile, ich will jetzt keinem Unrecht tun, aber mittlerweile haben wir jeden großen, namhaften österreichischen Profi außer Gregor Mühlberger jetzt im Podcast gehabt. Also so die World Tour Fahrer haben wir alle durch. Patrick Konrad hat wirklich lange gewartet, aber
ja, den habt ihr in Giro gehabt.
Genau.
Patrick und ja, genau.
Und ja, immer eine Freude österreichisch. Und jetzt erklär uns als allererstes, come on, wie kommst du zur österreichischen Sprache?
Also, ja, wenn ich 6 Jahre alt war, dann sind wir nach Österreich gezogen mit der Familie und ja, wir haben 11 Jahre dort gewohnt und ja, ich bin dort in die Schule gegangen und ja, habe die Sprache gelernt, Dialekt gelernt und ja, jetzt ist es für mich halt einfach die zweite Muttersprache, würde ich sagen, also Tschechisch und ja, ich spreche noch Italienisch dazu und ein bisschen Spanisch. Und ja, ist einfach immer gut, Sprachen zu kennen und zu lernen. Also jetzt würde ich mal sagen, in der Pro Tour, wenn man mehr Sprachen weiß oder kennt oder lernt, dann ist es einfach das Beste, was man haben kann. Außer natürlich gute Beine und ja, gute Kondition. Also die Sprachen sind immer wichtig und ich kann im Team also fast mit jedem sprechen in der Muttersprache. Also mit Italienern kann ich Italienisch sprechen und mit Deutschen kann ich Deutsch sprechen. Und ja, wenn der Patrick dabei ist, dann spreche ich voll Dialekt. Also ja, ist schon gut.
Und wie kurz bist du da vor, Dänisch zu lernen?
Dänisch, ja. Ich glaube, da fehlt noch ein bisschen. Vielleicht früher Belgisch als Dänisch, weil Dänisch ist so komische Sprache. Wenn man es hört und ja, versteht man eigentlich gar nichts, ne?
Ja, lass mal dich mal ganz kurz ein bisschen einordnen. Ich glaube, den meisten Hörern bist du in einen Begriff. Matthias Wacek, letzte Woche 23 geworden. Herzlichen Glückwunsch nochmal nachträglich.
Ja, danke.
Ziemlich jung noch, der Kollege. Dafür zieht er schon ganz kräftig am Horn. Im Moment natürlich weiß, glaube ich, dann jeder Mitglied des Lidl Trek World Tour Teams, hat seine Karriere aber 2019, 2020 in Italien, glaube ich, begonnen. Das Team kann ich gar nicht richtig ausreden, weil es heißt Team F.LLI Georgi ASD, war ein Clubteam. Da ging es dann mal los mit Radsport, nicht auf professionellem Niveau, aber so auf organisiertem Niveau. Dann bist du bei Gazprom gefahren, 2021, 2022. Wird vielleicht auch noch interessant, weil das Ende des Teams natürlich irgendwie immer noch aktuellen Hintergrund hat. Warst dann 22 nach, ich würde sagen, tatsächlich einer kleinen Pause, weil im März hat das Team, glaube ich, gefoldet. Warst dann Stagiaire, was ja erst ab August geht, bei Trek Segafredo und hast dann einen Vertrag für Lidl Trek in 2023 bekommen, wo du seitdem unter Vertrag bist und dieses Jahr im Vertragsjahr. Wichtigste Erfolge, nationaler Meister gewesen in der Tschechischen Republik, natürlich schon auf Straße und im Einzelzeitfahren, ein Etappensieg aus einer Spitzengruppe heraus bei der UAE-Rundfahrt 22 und damals noch für Gazprom. Du warst Zweiter bei der U23 Europameisterschaft, als unser Freund Felix Engelhardt gewinnt. Und letztes Jahr zweimal Zweiter auf einer Vuelta-Etappe, ganz knapp. Und Zweiter bei Paris-Roubaix, ganz knapp.
Paris-Tour.
Paris-Tour. Ja, Roubaix wäre schon geil.
Ja. Kommt noch.
Aber ich kann mich sogar an den Etappensieg von dir bei UAE erinnern, weil ich habe den damals auch geschaut im Fernsehen. Aus der Spitzengruppe da heraus. Warst, glaube ich, mit einem Teamkollegen auch vorne, ne?
Ja, mit zwei sogar.
Mit zwei sogar, genau. Und seitdem auch gegeneinander gesprintet. Und wie, da warst du wie alt? 19?
Boah, da war 15? Ich 19.
Nee, 19.
19 war ich,
19, ja. Ja, das war schon krass in dem Alter dann. Und ich glaube, kurz danach ist das Team auch dann wirklich, hat sich's aufgelöst, ne?
Ja, zwei Tage nach dem Sieg.
Krass, ja.
War schon krass irgendwie, weil das war eigentlich schon ein ganz gutes Team. Also das erste Jahr, das war so mehr russisch, also da war die Fahrer, also mehr als die Hälfte waren Russen, aber dann das zweite Jahr, dann war es voll international auch, da waren Fahrer aus Norwegen, ja, Spanien und so, und wir waren eigentlich sehr international und das Team war ganz gut, also ist sehr gestiegen nach dem ersten Jahr und ja, wir hatten Trainer also aus Italien und eigentlich war Russisch also nur der Name und das ganze andere war schon also mehr so international und mehr italienisch und ja, war eigentlich ganz krass, dass wir so also von einem Tag auf den anderen Schluss gemacht haben dann mit dem Team.
Das war dann, wie habt ihr das mitbekommen? Weil es ist ja irgendwie super interessant, mal eine Stimme so auch aus dem Team dann zu hören. Am Ende, so ich habe das so im Hinterkopf oder abgespeichert, ist, dass das Team eigentlich nicht mehr
ich weiß gar nicht, oder nicht mehr zu Rennen eingeladen wurde oder was auch immer, im Endeffekt als Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine, oder?
Ja, genau, also zuerst haben die gesagt, ja, ihr könnt noch Rennen fahren, aber nur also neutral mit weißen Trikots, nur ohne Sponsor, gar nichts. Dann sind wir nachher zu La Gioia gereist und dann am Abend, da kann ich mich noch erinnern, da hatte ich noch die Nummer und die in der Hand und wollte sie aufs Trikot geben und ja, dann ist der Sportdirektor gekommen und hat gesagt, ja, also Leute, wir fahren nach Hause. Ist Schluss mit dem Team. Offiziell, also UCI hat uns gesagt, also wir können nicht mehr teilnehmen an den Rennen und ja, das war dann Schluss. Dann sind wir alle nach Hause und einfach ja, Tag auf Tag.
Ja, krass. Und so, ich meine, klar, du sitzt dann erstmal auf der Straße als Rennfahrer. Wie einfach ging das dann? Es gibt keinerlei Entschädigung oder sowas, oder? Also, du musst dann einfach mit deinem Agenten wahrscheinlich hingehen und gucken, wie die Karriere weitergeht.
Ja, also auch du hast so eine Bankgarantie von der UCI normalerweise, aber da wussten auch das Team schon, dass also, glaube ich, nichts geht mit der Bankgarantie von der UCI oder das würde Wochen, Monate, vielleicht Jahre dauern, bis irgendwas auskommt vielleicht. Und dann hat uns das Team gesagt, ja, also wir können hier einen Zettel machen, den jeder unterschreiben muss vom Team. Und wenn den jeder unterschrieben hat, dann geben wir euch also 3 Monate Entschädigung. Und ja, dann könnt ihr also das Geld haben und ja, dann macht jeder, was er will. Eigentlich.
Und Hast du Angst um die Karriere zu der Zeit oder dachtest du dir schon, okay, mit dem Etappensieg gerade, das wird schon funktionieren?
Also nee, ich hatte schon vor unterschrieben bei Trek Segafredo. Okay. Also alles klar. Ich war derjenige, der eigentlich, das war ein Luxusproblem für mich eigentlich, weil zu Trek Segafredo unterschrieben habe, aber da waren Jungs, die haben, das war Karrierenende für die einfach und ja, das war schon hart, muss ich sagen. Und ja, ich sehe manche Kollegen noch, die arbeiten vielleicht bei irgendwelchen Teams als Masseure oder einfach als Mechaniker und ja, ist hart einfach. Also in die Vergangenheit zu schauen und du sagst einfach, mit dem war ich noch Teamkollege und jetzt macht er Mechaniker und ich bin bei Lidl Träger, also es ist schon ein Unterschied, ne? Und ja, und dann die Leute schauen dich auch anders an, weil zum Beispiel, wie das Team Schluss gemacht hat und der Krieg war sehr frisch, dann bin ich nach Hause gekommen und ich hatte also Nachrichten auf dem Handy, die teilweise Leute schrieben, ja, ich würde dich irgendwie töten oder deine Familie vernichten und so, ja. Also wenn ich dich sehe irgendwo auf der Straße, dann werde ich mit dem Auto so irgendwie also reinfahren oder so, ja. Das war schon hart. Dann musste ich irgendwelche Trikots finden, also neutral zu sein, also dass mich keiner erkennt, weil du hast irgendwo im Hinterkopf immer, ja, also was kann jederzeit was passieren, ne? Weil wir wissen, Leute sind, du weißt nie, auf wen du da triffst und ja, was passieren kann, ne? Schlussendlich. Und ja, ich hatte schon ein bisschen Angst, dass was passieren kann. Also dann ja, hat mir Dreck so ganz schwarze Sachen gesendet von Santini und ja, dann habe ich also normal trainieren können. Natürlich hast du auch Leute, die das verstehen und die also normal sind und wissen, ja, also das ist nicht dein Fehler, ne, dass der Krieg ist und dass du auch gerade für ein Team fährst, das einen russischen Sponsornamen hat, ja. Und also der Sponsor auch Gazprom Deutschland und nicht also direkt Russland, aber ja, du trägst einen Namen halt und die Leute sehen nur einen Tunnelblick, also der ist der unterstützt Russland und jetzt machen wir finito mit dem, also ja, ist hart, ja. Wenn ich so zurückschaue jetzt nochmal, dann war schon eine harte Zeit.
Tja, mega interessant zu hören auf jeden Fall. Also ich dachte mir schon, als ich das gelesen habe, so, ah ja, okay, das müsste ja da und das gewesen sein, dachte ich mir schon, das wird auf jeden Fall spannend. Ja, ja, heftig. Glücklicherweise an einem anderen Punkt deiner Karriere mittlerweile.
Ja, also nach ein paar Jahren.
Lief doch soweit dann nicht schlecht.
Ja, jetzt geht's ziemlich gut, ja. Aber ja, also man muss also auch dann mal sagen, ja, es war, weil du siehst jetzt junge Fahrer, die kommen in die World Tour und sind gleich Top-Level, Top-Unterstützung vom Team und ja, und ich muss sagen, ich hatte einen Weg, der ziemlich, also ja, hart war, also an die Spitze zu kommen. Also ich war nicht derjenige, der ein Phänomen war und unterschrieben hat und gleich Rennen gewinnt, ne? Also ich hatte auch eine harte Zeit, also kritisch, wenn ich also es so sagen kann. Und ja, ich musste also auch mich selbst finden mal und wieder aufzustehen und wieder den Rhythmus finden und den Weg, also ja, in die Spitze zu finden.
Aber dennoch hast du ja irgendwie, ich kann den Blick nachvollziehen, aber ich finde es von außen betrachtet, muss ich ehrlich sagen, dass ich finde, dass du, klar, du bist jetzt keine Ahnung, Remco, der mit 19 wie Profi wird und direkt alles rasiert, aber ich finde, du bist gerade noch sehr, sehr jung für das, was du eigentlich schon leistest. Jetzt vielleicht nicht von den Ergebnissen, obwohl die natürlich schon sehr, sehr gut sind, aber du weißt, ich glaube, du weißt, was ich meine, sondern eher wie die Art und Weise, wie du Radrennen fährst und mit welcher Erfahrung, also ausstrahlend zumindest, du die Radrennen angehst, auch die Finals fährst und so. Also ich finde, da passt halt das Alter gar nicht. Also wenn man jetzt ein Alter sieht und dann sich die Rennen anschaut, wie du die irgendwie bestreitest, da sehe ich halt irgendwie keine Überschneidung, um ehrlich zu sein. Da bist du ja einfach schon wesentlich weiter als andere in dem Alter, die vielleicht sicherlich durch unglaubliches Talent dann so Radrennen gewinnen, aber du fährst ja auch schon schlau. Ja, und auch gerade so bei Leadouts, was man jetzt bei dem Giro auch gerade gesehen hat. Also, ja, klar, da gehören PS dazu, aber eben souverän. Halt auch Auge und sowas.
Ja, ja, das stimmt. Und das höre ich auch von manchen Leuten, gerade vom Team und so. Und ich glaube, das ist gerade die Sache, dass du auch weißt, was verlieren ist. Ne? Also ich bin nicht der Stärkste, wie du sagst, ich war nicht Remco Evenepoel und du kommst und du gewinnst. Also du musst auch wissen, also mit dem Kopf, den Kopf einschalten und nicht nur mit der Power fahren. Und einfach ja, über Rennen nachzudenken, von anderen lernen und dann kannst du Step by Step also in die Spitze kommen, wenn du nicht gerade Pogacar oder Evenepoel oder ja, die starken Fahrer wie Van der Poel bist oder so.
Ja, also, die verzerren leider so ein bisschen das Bild. Ne? Also eigentlich muss ich der Paul zustimmen. Zumindest nach außen hin lief deine Karriere ja sehr, sehr stetig nach oben. So, ne? Und ich glaube, gerade der, ich will es jetzt gar nicht Umweg nennen, sondern eigentlich der Weg durch die U23, vor allem nach dem Jahr, wo du fast gar keine Rennen fahren konntest, also 2020, du bist ja jetzt einer der Jahrgänge, der dann im zweiten Jahr Junioren waren und eigentlich eine ganze Saison verpasst hat, dann eben noch so den Weg durch die U23 oder auch ein kleineres Profiteam zu gehen, ich glaube, da lernt man unheimlich viel, weil du eben ja nicht diesen großen Sprung hast, ne, sondern da die Rennfinesse, würde ich mal sagen, so ein bisschen tunen kannst. Ne?
Ja, also wie ich mit Drexiger Fredo unterschrieben habe, dann die wollten eigentlich, dass ich zu Gazprom gehe und ein bisschen Erfahrung kriege und ein bisschen lernen kann.
Okay, also das heißt, ich weiß, haben wir es gerade, haben wir noch nicht besprochen, ne? Das, also wusste ich jetzt zum Beispiel nicht, dass du, also die haben dich quasi da gesagt, geh da hin, um dich quasi auszubilden und dann holen die dich.
Das war der Deal, ja. Also die haben mich dorthin geschickt und ja, um Erfahrung zu kriegen und dann erst Worldtour gehen. Und ich glaube, das sollte auch für die jungen Fahrer heutzutage vielleicht ein Jahr oder mindestens ein Jahr U23 zu sein, bevor du in die Worldtour gehst, um zu wissen, also ja, erstens, es gibt nicht immer den Luxus, also wo du 30 Leute um dich herum hast und jeder kümmert sich, aber ja, und 23 Rennen fahren und ein bisschen also das Feeling für die Rennen zu haben im Peloton, wie man Peloton fährt und so, weil Junioren und World Tour, das ist von 0 auf 100. Also ja. ich kann das sagen, weil ich bin von Junioren Gazprom gegangen und gleich die Rennen mit den großen Fahrern gefahren bin. Und ja, da sieht man, dass nicht alles so einfach geht eigentlich, wie man sich vielleicht denken kann, weil ja, Junioren war ich stark, ich habe so viele Rennen gewonnen, aber da kommst du zu den Profis und sagst, boah, da ist noch ein langer Weg, also nach, dahin.
Ja, und nach ja, welchem Rennen kamst du denn damals mit dem Team Lidl Trek in Kontakt? War das nach den Europameisterschaften oder schon vorher?
Ja, nach den Europameisterschaften, da war ich schon in Kontakt mit dem Scout und ja, dann haben wir unterschrieben nachher. Natürlich Deal Gazprom und dann Trek Segafredo. Und ja, dann war es einfach Strich durch den Plan mit dem Krieg. Und ja, wenn das Team geschlossen hat, dann bin ich ja nur Rennen mit einem kleinen tschechischen Team bin ich gefahren und oder mit der Nationalmannschaft wie L'Avenir, ja. Das Friedensrennen hier in der Tschechei und ja, solche Rennen bin ich gefahren. Was halt war, ja. Ich habe jede Chance genommen, weil ich hatte nichts. Also jedes Rennen war Gold für mich. Und ja.
Wie siehst du dich selber so als Rennfahrer? Also klar, Junioren, man gewinnt ihn wieder. Ich habe mir nicht genau geschaut, was du alles gewonnen hast. Ich gehe davon aus, dass du irgendwo überall mal was gewonnen hast, also wahrscheinlich auch in jedem Gebiet. Dann geht man ja in die World Tour und auf einmal wird man so ein bisschen eingenordet. Ne? Also man wird ja irgendwo auch reingesteckt. Weil mal am Berg wird es dann vielleicht irgendwann schwierig mit 20 Minuten 7,2 Watt oder wie viel auch immer Pogacar fährt. Aber wie nimmst du dich da irgendwie selber wahr? Weil ich finde es gerade noch so ein bisschen schwierig, so wirklich von außen zu sagen, das kann er. Klar, du bist jetzt kein Bergfahrer, aber ja, was ist deine eigene Wahrnehmung?
Ja, also wenn ich jünger war, dann war ich eigentlich alles. Ja, ich konnte im Sprint gewinnen, ich konnte hügelig gewinnen, ich konnte am Berg gewinnen, bei den Junioren auch. Also ja, da stehst du am Start und sagst, ja, heute gewinne ich und morgen auch. Also ob es flach war oder ein großer Berg dabei war, war eigentlich egal, aber ja, jetzt also bei den Profis musste ich also mich finden, was für mich und für die Zukunft das Beste sein wird. Natürlich ändert sich der Körper auch und ja, du wirst reifer und dann siehst du, die Muskeln wachsen und eigentlich ist der Berg nichts für mich. Und ja.
Wie dann, viel bist du schwerer geworden?
Ja, so von den Junioren 10 Kilo ungefähr.
10? Okay, das ist krass. 10 ist viel, aber so ein paar Kilo sind ja eigentlich normal. Ne?
Ja, also.
10 ist echt viel.
Dann ist das mit der Mathematik, ne? Wenn du Martirolo rauffährst, ist 65 oder 75. Das ist einfach 10 Kilo weißt Rucksack auf den Rücken, dann ist es.
Ja. 20 volle Trinkflaschen, ne?
Ja, genau.
Also. Watt werden auch dazugekommen sein, nehme ich an.
Ja, aber dafür, weißt du, bei der zum Beispiel Roubaix, Klassiker und so, dann da weiß ich, dass ich stark bin und dass ich die Power habe. Also das ist, was ich am meisten fühle, also, und was ich am meisten gönne, wenn ich bei den Rennen bin, mhm. bei den Klassiker. Und ja, ich sehe mich auch in ein paar Jahren, dass ich vielleicht Roubaix gewinnen kann. Und ja, das ist eigentlich der Weg, an den ich arbeiten will, dann in die Zukunft rein. Also, ob du Zehnter im Berg wirst und Zehnter im Flachen und Zehnter in den Klassikern, das ist das einfach für nichts. Ja. Ich will gewinnen und
Ist denn jemand wie Mats, also dein Teamkollege und Kapitän, irgendwie auch ein Vorbild für dich?
Ja, also Mats ist gerade einer, der vielleicht, er sagt es, also so einen fast gleichen Weg hatte wie ich. Also er war nicht gleich von jungen Alter so Top-Fahrer, aber er hat hinter seiner Karriere steckt auch sehr viel Arbeit und Up and Downs, würde ich mal sagen. Hm. Und jetzt, also in seiner Primetime, würde ich mal sagen, dann also gönne ich ihm das auch. Also wenn ich ihn gewinnen sehe, dann ist das einfach richtig cool, ne? Weil er hat auch viele gearbeitet und eigentlich war er in den jüngeren Kategorien oder jüngeren Alter in der World Tour war er nicht wie Pogacar oder Del Toro oder so. Also
mal schauen. Ich finde ja vor allem, wenn ich dir zugucke beim Fahren und so, du sagst schon, okay, 10 Kilo schwerer Berg ist nichts für mich, aber da ist ja so viel Power da, jetzt, keine Ahnung, also ich habe als letztes so abgespeichert diese Strade Bianca-Etappe beim Giro, wo du super lange vorne mitfährst und immer wieder zu deinem Ausreißerkollegen hinfährst, egal ob bergauf, bergab und da eigentlich fast bis ins Finale noch reinkommst. Es macht einfach mega Bock, dir zuzugucken und ich denke halt so vom Fahrertyp her, so wie du Rad fährst, musst du eigentlich auch ein lustiger Typ sein, weil ich glaube, das muss dir auch mega Spaß machen da gerade. Also das sieht man als Zuschauer beim Radrennen gucken.
Ja, also wenn ich gut drauf bin und die Beine sind gut, dann macht es natürlich Spaß, das Radfahren, wenn du so ein bisschen herumspielen kannst. Also ja, aber nee, auch wenn ich arbeiten muss für Ciccone oder Pedersen oder wenn ich gerade meine Etappe sehe und einfach für mich selber fahren kann, dann, also für mich macht beides Spaß eigentlich. Weil ich weiß, dass ich gewinnen kann und ich weiß, dass ich auch arbeiten muss. Also mit der Einstellung bin ich zum Giro auch gefahren. Und ja, ich wusste, ich werde also freie Hand kriegen bei den Etappen. Aber natürlich musst du auch immer im Hinterkopf haben, da ist Chico als Leader und der muss auch vorne dabei sein. Ne? Also ich kann natürlich freie Hand haben, ich kann für mich selber fahren, aber wenn Chico ein Problem hat, dann musst du auch da sein für ihn, ne? Wenn nicht kein anderer da ist. Und ja, in der Strade-Etappe, da war es einfach so ein bisschen, ja, würde ich mal sagen, Scheiße,
auch direkt. Hätte besser laufen können.
Und dass der Sturz da war von, weiß nicht, Roglic war wieder am Boden, wie immer. Und ja, natürlich hast du Radfahrer dabei, die sind Strade nie gefahren. Die haben keine Erfahrung mit Gravel und so. Und wenn der da in die Kurve reinfährt wie auf der Straße, dann rutschst du einfach raus. Und ja, das ist natürlich passiert. Und dann waren wir in der zweiten Gruppe und ich hatte gute Beine. Ich wusste, ich kann gewinnen. Natürlich, wenn alles perfekt läuft. Und ja, dann im dritten Sektor, dann war ich weg am Berg, weil ja, habe gesagt, ja, ich kann jetzt nicht warten, ich muss in die erste Gruppe rein, sonst ist vorbei die Chance. Aber ja, ich hab auch Chico gesagt, ja, probiere also folgen, probiere am Hinterrad zu bleiben. Und ja, am Berg hatte ich dann paar Sekunden Vorsprung und auch ein paar Sekunden in die erste Gruppe und da bist du mittendrin und da sagt Chico im Radio, ja, wart mal kurz und auch die Sportdirektoren, ne, sagen, ja, du musst warten, Chico ist da, aber du siehst die erste Gruppe vor dir und dann sagst du, ich kann die Etappe gewinnen, aber Chico ist hinten und dann waren so 3-4 Minuten vergangen und irgendwie wartest du und du bist immer irgendwo zwischendurch alleine und du siehst Chico nicht hinter dir kommen und du siehst immer die Gruppe vor dir und ja, dann war ich schon ein bisschen, ja, ich war so, ich wusste, wenn ich in die erste Gruppe komme, dann kann es heißen, ich kann gewinnen. Aber natürlich, ich bin in die erste Gruppe rein auf dem Asphaltstück zwischen den Sektoren und da habe ich auch viel Energie verloren, wo ich eigentlich, wenn ich in der Gruppe schon vom Ende des Sektors wäre und nicht gewartet hätte, dann könnte ich auf dem Asphalt ein bisschen sparen und dann vielleicht dabei sein, also in Siena. Aber ja, ich habe diese Verzögerung gehabt mit Chico und ja, wir hatten dann auch im Bus also eine kleine Diskussion natürlich. Jeder hat Ambitionen von uns und ja, manchmal läuft es ein bisschen schief, würde ich mal sagen, nicht nach Plan. Aber ja, ich wusste eigentlich, das ist einer von den wenigen Etappen, die ich gewinnen kann und ich hatte auch einen guten Tag, ich fühlte mich sehr gut und ja, dann ist einfach hart einfach die Bremse drücken und zu warten, ne? Und ja, ja, das war der Fall, aber alles Erfahrung natürlich.
Ist ja auch gut, sich darüber zu ärgern, ne? Sondern das zeigt ja eigentlich, dass du schon auch ein Siegfahrertyp bist. Ich glaube, wenn du jetzt vollkommen okay damit wärst, dich da zurückzunehmen, dann wärst du eher für die Helferrolle prädestiniert, aber ja, ich glaube, wenn man sich dabei dann nicht ganz so hundertprozentig wohlfühlt, sondern immer noch denkt, ah, vielleicht hätte ich auch selber gewinnen können, das ist auch gut, dass du das hast, weil dann, ja, wirst du mit Sicherheit deine Chance in Zukunft bekommen.
Ja, ja.
Bist du irgendwann mal eine andere Disziplin? Hast du auch mal eine andere Disziplin gemacht? Oder wie kommt so wo kommt dein Bikehandling her? So, ich meine, wenn du sagst, man muss auch auf Gravel fahren können, wo hast du das gelernt?
Ja, eigentlich nur Straße gefahren, nie was anderes, also ja, vielleicht.
Nie Cyclocross gemacht, nee, warst du in nie. Tschechien? Du warst ja in Österreich.
Ich war nie beim Rennen, nie irgendwie Cyclocross-Training oder irgendwas, nie, also ja. Zero, auch Bahn, zero, also
okay, krass.
Ja, nur Straßen und ja, wenn ich jünger war, Mountainbike ein bisschen, aber da war ich auch nicht der Techniktype, da bin ich mehr gelaufen als wie gefahren immer. Also, ja.
Ja, was steht als nächstes auf dem Programm? Wo geht's für dich dieses Jahr noch hin?
Also jetzt mal Nationalmeisterschaften, also vorher noch Copenhagen Sprint.
Ja.
Und Nationalmeisterschaften, dann mache ich eine Woche Pause, weil ich hatte auch nach dem Giro nur 2 Tage und dann war schon der Plan wieder im Handy und ja, war einfach mental ein bisschen schwierig, natürlich sagst du ja Giro 3 Wochen, jetzt mache ich Pause, aber dafür gehen die 2 Tage wie nix und dann musst du wieder auf dem Rad sitzen, dann waren die ersten Tage schon ein bisschen mental schwierig. Aber ja, jetzt halte ich es durch bis Nationalmeisterschaften und ja, dann mache ich Pause und dann wahrscheinlich Wallonie das erste Rennen nachher. Poland und ja, Renevi. Kleinere Rennen, wo ich auf mein Resultat fahren kann.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von.
So, Freunde, ich surfe hier gerade mal wieder in meiner Whoop-App und bin sehr glücklich, dass sich langsam mein Schlaf, meine Schlafregelmäßigkeit und Effizienz wieder einpendelt nach diesem dämlichen einwöchigen USA-Ausflug, wo ich gerade meinen Zeitrhythmus dort angepasst hatte und direkt wieder zurückgeflogen bin. Und ja, das hat mir ziemlich die Schuhe ausgezogen und das konnte man hier wunderbar nachvollziehen in der Schlafanalyse in meiner Whoop-App. Und ich würde sagen, ich bin jetzt wirklich gerade wieder irgendwie da angekommen, wo alles grün ist und ich mich auch so fühle. Paul, wie geht's dir?
Na gut, ich habe da nicht ganz so gravierende Probleme wie du, aber ich habe sonst immer so einen Schlafrhythmus, wo ich eigentlich wirklich, muss ich sagen, vor 22 Uhr liege ich im Bett und kurz nach 22 Uhr schlafe ich.
Geil.
Wenn ich fit bin, wache ich morgens auch immer 6 Uhr, 6.30 Uhr auf. Momentan wache ich da auch auf, aber ich gehe erst später ins Bett. Das heißt, ich habe jeden Tag immer so minimale Schlafdefizite und das addiert sich gerade, was ich auch in meiner HRV dann sehe. Und da muss ich gerade gegensteuern. Deswegen spreche ich jetzt auch ein bisschen schneller, damit ich schneller ins Bett komme gleich. Aber, nee, das ist, da muss ich halt schon sagen, das ist irgendwie so erklärbar natürlich, warum es so ist, aber es ist auch schön, wenn man auf das Gerät oder auf die App morgens schaut und dann die Bestätigung dafür bekommt, dass man tatsächlich einfach besser und früher schlafen gehen sollte. Oder nicht, dass man früher schlafen gehen sollte,
ich,
und besser zu schlafen in meinem Fall.
Ich jage ja jetzt seit dieser neuen Funktion in der Live-Mitgliedschaft, da wird ja das Alter, das Whoop-Alter ausgerechnet, jage ich ja jetzt auch wie Paul der knackigen 30 hinterher. Nee,
26, mein Freund, 26.
Ich 30 würde mir schon reichen und man kriegt ja sehr gut aufgeschlüsselt, woran das liegt und diese Schlafregelmäßigkeit, die du gerade eben angesprochen hast, die kommt bei mir leider noch nicht so gut hin und vor allem jetzt gerade bin ich hundemüde im wahrsten Sinne des Wortes, weil ich seit 2 Wochen einen Welpen zu Hause habe, der mich jetzt nicht unbedingt durchschlafen lässt und ja, jetzt muss ich alle anderen Hebel erstmal in Bewegung setzen und dann irgendwann wieder die Regelmäßigkeit reinbekommen, damit das mal hier besser wird. Also ich bin zwar ein bisschen jünger, als ich eigentlich bin, aber ich bin noch nicht zufrieden.
Aber wenigstens der Grund deiner Schlaflosigkeit ist wenigstens süß. Von daher, finde ich, ist das akzeptabel.
Tja, Andi, ich bin dir da auf jeden Fall mehrere Schritte voraus. Ich gucke gerade rein, 30,8. Man muss dazu sagen, ich hatte vor kurzem auch nochmal eine 29 da stehen, aber es ist ja auf jeden Fall zu empfehlen und auch wer, wem die Live-Mitgliedschaft gerade so zu Anfang in den Einstieg hier in das Whoop-Universum too much ist, da geht's auf jeden Fall auch erstmal 1 oder 2 Level niedriger. Es wird relativ einfach gemacht da. Man kann auch, wenn man vorher, bevor der Whoop 5.0 das Gerät rauskam, schon Whoop-Mitglied war, entweder upgraden oder eben mit der Basismitgliedschaft weiter die Whoop-App benutzen und da an sich arbeiten.
Und wer das Ganze einfach mal ausprobieren will, der kann es natürlich auch machen unter join.whoop.com/besenwagen. Ein bisschen Rabatt auf die Mitgliedschaften gibt es da auch noch und probiert es mal aus. Die Insights, die man da bekommt, sind echt gut. Es ist leicht damit zu arbeiten, um Gewohnheiten abzulegen, zu verändern. Ich finde es unheimlich motivierend. Check it out.
Wir haben, bevor wir jetzt nochmal so in den Wünsch dir was Corner kommen und über deine möglichen Siege noch in Zukunft reden. Wir haben heute anfangs der Folge, wo du noch nicht dabei warst, ein bisschen über so Kleiderordnung geredet. Und da würden mich ein paar Sachen interessieren, wie du das so siehst. Also meine 2 Kollegen hier, die vertreten jetzt zum Beispiel beide seit neuestem die Einstellung, dass man auch so mit Socken fahren kann, die nur bis zum Schuhrand gehen. Also so.
Also No-Show-Socks, ja.
Unsichtbare Socken. Was würdest du dazu sagen? Würdest du das machen?
Ja. Ist eigentlich persönliche Entscheidung, ne? Also natürlich beim Rennen muss man was einhalten, aber so im Training, da, ja, ich nehme auch nicht für Training Aerosocks, ne? Ich bin nicht irgendwie psychopathisch oder so, dass ich Aerosocks im Training anziehen muss. Also da ziehe ich auch normale Socken an und fahre einfach. Das macht dich nicht schneller, nicht besser, aber ja, im Rennen natürlich willst du jeden Watt irgendwie sparen, aber im Training, manche fahren Aerosocks im Training, aber ja, ist so vielleicht eine Flex-Sache oder habe ich noch nicht verstanden. Ich bin noch mehr so ein Oldschool-Typ.
So aus der Hobby-Perspektive kann ich sagen, so ist es, als Hobby brauchst du das.
ja, gerade die Hobbys, die fahren gerne mit so. Also Top-Kleidung, Aerosocks, also ja, aber beim Training ist mir alles egal eigentlich.
Wie bist du eigentlich zum Radsport gekommen? So, wir haben schon gehört, oder ich weiß von Andi, dass dein Bruder auch schon mal professionell gefahren ist. War das auch so der Einstieg für dich oder ist das familiär schon noch weiter verbreitet oder bist du ganz anders dazugekommen?
Nee, also unser Vater war Radfahrer und ja, da hast du schon das Rad fertig, wenn du auf die Welt kommst, ne? Also, ja, und ich habe noch Langlauf dazu gemacht, weil wenn wir in die Österreich gegangen sind, also da gab es im Winter 6 Monate Schnee und da fährst du einfach entweder Ski oder gehst du in Ski oder irgendwas, aber Skisport, da war es schon auch in der Schule ziemlich groß und wir hatten auch nur also so Skitage in der Schule, wo du den ganzen Tag auf die Piste gehst und ja, das war schon cool und da habe ich auch Langlaufen gelernt und ich war bis 17 also Langlaufprofi auch so, aber ja, Langlaufen, harter Sport, aber kriegst du nichts dafür, ne? Ich sag's, wie es ist. Also, viele Leute haben mich gefragt, warum hast du dich für Radsport entschieden? Und ja, also ich liebe Radsport, ich liebe Langlauf auch, taugt mir sehr viel. Und natürlich, wenn es besser finanziell wäre im Langlauf, dann hätte ich vielleicht, dann wäre es schwer, die Entscheidung zu treffen. Aber natürlich, okay, man kann das, also Langlaufen ist hart und du hast vielleicht deine Sponsoren, die dich unterstützen, aber sonst kriegst du nichts. Aber ja, natürlich, ich war im Radsport auch sehr stark und ja, dann war es einfach die Entscheidung. Also wenn ich nichts anderes als Radsport machen will und ich setze alles auf Radsport, dann wenn ich gut werden wert, also dann wirst du auch finanziell ziemlich gut drauf sein. Also da wirst du dann kein Problem haben, ne? Mit 35 kannst du dann also ein ziemlich entspanntes Leben haben, wenn es gut läuft, die Karriere. Aber mit Langlauf, ja, da musst du noch wahrscheinlich eine zweite Arbeit dazu haben. Ja, also ich sag's, wie es ist.
Also, Machst du heute noch Langlauf so im Winter fürs Training oder gar nicht mehr?
Ja, also keine Zeit fast, weil Oktober ist die Saison zu Ende, machst vielleicht einen Monat so easy und dann musst du eh wieder langsam die Beine bewegen. Ja. Irgendwie und ja, meistens bin ich im Winter dann in Spanien und ja, dann hast du im Dezember schon das erste Trainingslager und dann ja, dann geht's eigentlich los, ne? Wenn du noch Australien Down Under fährst, dann musst du schon in Shape sein im Mitte Jänner, also ja. Ja, kann man nicht so viel machen, aber ja, natürlich, wenn es sich ausgeht, jetzt vielleicht nach dieser Saison, dann würde ich gern wieder Langlaufen machen im Winter. Weil es fehlt mir, ja. Also, um ehrlich zu sein, also Langlauf war, ich hatte viele Freunde im Langlauf und es war ein Sport. Also, du hast eigentlich keine Gefahren, du bist nicht auf der Straße. Du bist also im Schnee auf der Piste und wenn du irgendwo hinfährst, dann bist du im Weichen. Und ja, ist ein sehr schöner Sport und mir fehlt es jetzt. Also ich würde gerne wieder mal langlaufen.
Ja, vielleicht hast du dazu die Möglichkeit oder spätestens dann mit 35 kannst du dich wieder voll aufs Langlaufen konzentrieren.
Ja, genau. So die Langstrecken kann ich dann fahren. Ja.
Frag ja von Zeit zu Zeit mal so Kollegen, Teamkollegen oder Bekannte von unseren Gästen nach vielleicht lustigen Geschichten. Und manchmal weiß ich wirklich gar nicht, was da rauskommt. Heute ist mal wieder so ein Tag. Aber ich soll dich von unserem gemeinsamen Freund Alex Kirsch nach dem Wetter in Wisconsin fragen.
Ja.
Was kommt da jetzt
richtige
raus?
Richtige Frage. Nee, da hatten wir das Trainingslager im Dezember. Und da ist immer das Mountainbike-Team auch dabei, also das Track Factory Racing.
Ja, ja.
Und ja, wir sitzen einfach gemischt auf der, am Tisch. Einfach ja, Mountainbiker mit Straßenradfahrer und einfach ein bisschen in Kontakt zu sein, ein bisschen also über andere Sachen auch zu sprechen. Und ja, ich hatte irgendwie im Kopf, dass da war ein, also ein Junge, also Mountainbiker. Und ich hatte irgendwie im Kopf, der kommt aus Wisconsin, ja, weil das Team ist aus Wisconsin, Dreck kommt aus Wisconsin, also ich hatte einfach im Kopf, müsste jeder aus Wisconsin sein eigentlich. Und dann, und dann kam ich zu ihm und sagte, ja, und wie ist das Wetter in Wisconsin? Und dann war er so, hat mich so angeschaut, kurz, so, oh, was ist jetzt los? Und dann sagte er, ja, aber ich bin aus Baltimore, ich, also aus Maryland. Ich komme nicht aus Wisconsin. Und dann, ja, peinliche Situation, ne, vor 30 Leuten. Also war schon lustig.
Und, ja. Wer fährt da so? Ich habe es gerade mal versucht rauszufinden. Ich finde aber die Teamseite gar nicht. Factory Racing. Ein bisschen Kontakt habe ich auch zum Mountainbike, aber...
Also ich habe Mats auch nach irgendwelchen peinlichen Stories gefragt, der hat nichts verraten.
Mats, ja, die sind so peinlich, dass das nicht rauskommen kann.
Das ist immer unser Problem hier. Das kriege ich auch ganz oft zur Antwort. Ja, gibt's lustige Geschichten, aber das kann ich nicht erzählen.
Ja, also mit Mats gibt es so Geschichten, die besser irgendwo versteckt bleiben.
Also ich habe jetzt auf jeden Fall an dich noch ein paar Fragen, was, wenn, da geht es jetzt um Essen und Trinken. Also ein Tscheche, ja, der in Österreich aufgewachsen ist, Italienisch spricht, in Italien Radrennen gefahren ist. Was ist dein Lieblingsessen?
Ein Lieblingsessen, also... Ja, ich liebe Pasta, also gute italienische Pasta, wenn es gibt, dann esse ich die ganz gerne. Aber so, ich war ja, vor 2 Jahren war ich in Japan bei, wie heißt das, Saitama Kriterium. Und da konnte ich echtes japanisches Sushi probieren. Und da habe ich mich also in Sushi verliebt. Also,
okay.
Ich mag sehr gerne Sushi oder so im, gerade im Sommer, wenn es so also heiß ist und du willst einfach nicht irgendwelche schwere Sachen zu essen, wenn du essen kannst, wenn du gerade nicht einen Plan hast von Team und du sagst, ja, jetzt fahre ich in ein Restaurant, dann esse ich schon gerne Sushi, gutes Sushi natürlich oder ja, so Beef Tartar und solche Sachen, also so mehr raw im Sommer. Aber ja, natürlich aus Italien, dann also mit meiner Präferenz ist mehr Pasta als wie Pizza. Ja, wenn mich jemand fragt, dann also immer Pasta.
Okay, okay. Und jetzt nochmal die Frage an den Tschechen in dir. Welches ist das beste Bier?
Pilsner Quell.
Okay, okay. Da, die Antwort kam schnell.
Ja, kannst du nicht mal zögern. Also wenn es ja zu Bier kommt, dann immer Pilsner. Ja.
Ich bin mal als U23-Fahrer eine Rundfahrt in Tschechien gefahren und wir hatten damals vom Team ein ganz witziges Budget. Wir hatten pro Fahrer pro Tag 5 Euro für Verpflegung. Und in dem Ort, in dem wir gewohnt haben, da gab es ein Gasthaus, das hatte jeden Abend so ein Tagesgericht und 2 Bier. Oder und ein Bier für, weiß ich nicht, 4,50 Euro oder so. Und dann gab es immer, da gab es damals noch Bier für 50 Cent.
Und dann, ja, genau.
Zu unserem sportlichen Leiter gesagt, so super, können wir jetzt jeden Abend hier essen gehen, 2 Bier trinken, gehen wir nach Hause. Und das haben wir dann einfach gemacht mit der ganzen Mannschaft. Eine ganze Woche lang in diesem Gasthaus gegessen. Und jeden Tag.
Ja, also in Tschechien findest du schon Bier ziemlich billig. Also.
Ja.
Gibt es also noch Lokale, wo du Bier für 1 Euro trinken kannst. Und dann kommst du nach Singapur und da kriegst du ein Bier für 8,50 Euro, ne?
Und noch aber so dafür ist das Sushi besser.
Ja, dann ist Sushi besser, genau.
Ja, ja, dann wie angekündigt, würde ich mich würde noch interessieren, so wo willst du hin? Aber so, wenn du es dir wirklich aussuchen könntest, so welches wäre das Rennen, die Rennen, die du mal abschießen willst?
Paris-Roubaix, also das ist
ja
mein Herzrennen, würde ich sagen. Und ja, natürlich so Etappen bei den Grand Tours, also natürlich Tour de France Etappensieg, oder das würde schon krass, oder auch das gelbe Trikot einmal zu tragen, also im Leben, das würde schon richtig krass sein. Aber ja, ich habe jetzt mit den weißen Trikots angefangen, also wenn ich vielleicht nächstes Jahr Tour de France fahre, dann ist das Ziel, also wieder ein weißes Trikot zu tragen, wenn es geht natürlich. Und ja, dann schauen wir weiter, aber natürlich, ich weiß, wenn ich mich gut vorbereite, dann kann ich immer gut, also auch die bei den Grad-Tours sein, also bei den dreiwöchigen. Und da, ja, ich habe also Ambitionen natürlich, ein paar Etappen bei den Grad-Tours zu gewinnen. Also, aber so Hauptsache sind die Klassiker, also Monument zu gewinnen, würde ja schon ein Traum sein.
Was bringt dich so richtig vorwärts, wenn du sagst, so, ich weiß, ich muss mich gut vorbereiten, welches Training ist so deins, oder findest du das Training grundsätzlich gut, musst du dir hart wehtun, ist es eigentlich gar nicht dein Ding und du fährst lieber Rennen, und wenn doch Training, welche Einheit ist so das, was dich vorwärts bringt?
5 Stunden und die letzten 2 Stunden hinterm Motorrad, das ist meine Lieblingseinheit.
Richtiger Belgier.
Also, ja, nee, also manchmal, also Intervalle trainieren, ja, ist okay, ist gut. Du musst dich auch an den Plan halten. Hast irgendwelche Intervalle, die dich auch nach vorne bringen. Aber wenn es jetzt zu Race-Feeling kommt und so Aktivation vor den Rennen und so, dann gibt es nichts Besseres als hinter Motorrad und einfach so wie im Peloton zu sein, ne? Du hast einfach nicht hier 5 Minuten auf 450 Watt und dann Schluss. Du fährst einfach, ja, fährst du einfach einen Berg schneller, dann fährst du wieder am Flachen wieder Vollgas irgendwo, so ein bisschen spontan, ne, hinterm Motorrad. Das taugt mir sehr, und ja, das ist so meine favorite Trainingseinheit. Und ja, natürlich, wenn man jetzt zu Höhentrainingslager fährt oder so, dann hat man einen strikten Plan und den muss man einhalten. Natürlich, da ist es auch, da geht's um die Form, ja. Weil in der Höhe kannst du die Form auch verlieren, aber dann kannst du auch perfekte Form haben nachher. Aber da musst du immer aufpassen. Aber so zu Hause mag ich schon gerne lange Trainings so, und dann ein bisschen noch Explosivität oder hinter Motorrad zu fahren. Das ist,
ja. Wer fährt das Motorrad?
Entweder mein Bruder oder mein Vater. Ja, aber da musst du auch ein Feeling haben, wenn du also das Motorrad fährst, ne? Das kann nicht jeder natürlich. Ja. Musst du ein bisschen im Kopf haben, ja, wie fühlt er sich gerade hinter mir auf dem Rad, wenn ich hier vielleicht 55 fahre oder im Berg 30 hochfahre, ne? Dann musst du immer ein bisschen drauf denken, ja.
Soll meinst ich mehr Gas geben
oder weniger?
Meinst du eigentlich, dass Remco Evenepoel immer noch Albträume von deinem Bruder hat?
Ja, wahrscheinlich. Also bei der Lunigiana, glaube ich, da hätte er schon Albträume, aber ja.
Ich muss das kurz erklären. Ich glaube, dein Bruder war der Einzige, der gegen Remco in den Juniorenklassen gewonnen hat, oder? So richtig, wenn es bergauf ging.
Ja, genau. Das war der Einzige, der Remco schlagen konnte. Also im Berg.
Ja. Nee. Der hat danach nur keine 10 Kilo zugenommen und ist dann zur Klassikermaschine geworden. Der ist leicht geblieben, ne? Der war eher ein Bergfahrer.
Ja, in meinem Fall sind die Sachen anders. Jetzt aber, ja.
Ja. Wir haben hier noch so eine Rubrik bei uns im Podcast. Wir fragen unsere Gäste öfter mal nach Musik. die sie hören. Bist du ein Typ, der eher mit Musik fährt beim Training oder wie machst du das? Zumindest mal beim Zeitfahren, schätze ich mal, wärmst du dich ja mit Musik auf?
Ja, also jetzt zu Hause beim Training, dann mache ich es immer so, dass wenn ich 5 Stunden habe, dann fahre ich immer 2,5 Stunden ohne und 2,5 Stunden mit. Wenn ich 6 Stunden habe, 3 Stunden ohne, also immer Hälfte, Hälfte.
Okay. Und welche Hälfte?
Die letzte Hälfte mit Musik und die erste ohne.
Okay.
Okay. Und,
ganz besondere Trainingsmethoden hier im Hause Warzeck.
Ja, also ja.
Wir haben hier so eine Playlist. Welchen Song würdest du da draufpacken, den du beim Training oder beim Aufwärmen fürs Zeitfahren hörst?
Also ich höre immer, da gibt es auf Soundcloud solche, das ist ein Mix, Eminem Party, vielleicht kennst du das von den Belgern. Das habe ich von den belgischen Teamkollegen gelernt. Das ist so ein Mix, das dauert 1 Stunde. Das ist so House, Techno, hast du alles dabei. Da ist vielleicht immer ein Song so 1 Minute und dann kommt der nächste und immer so einfach alles gemixt und das höre ich am meisten, weil ja, so Spotify zu hören, dann wird es langweilig irgendwann nach der Zeit. Okay. Hast du einmal schon alles durchgehört, aber so die Eminem Party heißt das, dann da hast du so 60 1-Stunden Mix und dann kannst du hören, was du willst eigentlich. Okay, jeder Mix ein bisschen anders und ja, musst du nicht immer rumklicken, wenn du vielleicht schon ein Lied 10.000 Mal gehört hast. Also ja,
Soundcloud. Also ich würde nämlich jetzt mal ein Lied hier empfehlen, das läuft zwar auf Spotify, aber ist nicht so schlecht und hat auch eine Beziehung zum Giro. Und Turbo Trekker 3000 hat mal wieder abgeliefert, meiner Meinung nach.
Naja.
Das Lied heißt Caught Behind the Peloton und da wird einfach wieder so ein Snippet von Jens Vogt, wie er gerade beschreibt, dass Mats Pedersen das ganze Peloton zerlegt und kann man sich mal anhören. Ich habe es heute Morgen Mats geschickt und er meinte, das hört er jetzt beim Training direkt mal auf Repeat.
Ja, das muss ich mal hören auch. Natürlich.
Ja, müssen wir jetzt eigentlich, Paul und ich?
Ja, diesmal habe ich euch okay, unvorbereitet erwischt.
Ja,
ja, Dankeschön dafür. Also, bei mir wäre es...
Ja, ich habe auf jeden Fall gerade mal wieder
einen Song. Ich nehme einfach Sheet. Chat. Nee, Entschuldigung, Chat wird das auch so nicht Sheet.
Ja. Ja, ich muss mich auf jeden Fall unterscheiden zwischen zwei extrem unterschiedlichen Songs. Ich nehme aber das Dümmere auf jeden Fall für die Besenwagen-Playlist und nehme Bushido mit Panamera Flow.
Okay, na gut. Haben wir das Niveau doch nochmal runterbekommen?
Ja.
Aber
gut.
Bushido kennst du auch.
Ja.
Ja, natürlich kennt der Bushido.
Sorry, also keine Ahnung. Wie international bekannt Bushido ist, weiß ich nicht.
Also ich glaube, im deutschsprachigen Raum und jetzt gerade bei der Generation wieder, ist der, glaube ich, wieder gekommen, aus irgendwelchen Gründen.
Stimmt, ey.
Das, ja. Der war bei uns so, Pause, und jetzt ist er wieder da.
Ich habe schon gesagt, ich habe 2004 Abitur gemacht und 2005 war ich das erste Mal studieren und da habe ich im Training, ja dann auch, ich habe nie mehr trainiert als damals. Da habe ich Bushido hoch und runter gehört und diese Alben, die gibt's nicht mehr, glaube ich. Ich glaube, die sind komplett zensiert oder die wurden nicht mehr auf Spotify oder Apple übertragen. Auf jeden Fall habe ich die Songs nicht mehr gefunden.
Ja, Bushido war auf jeden Fall auch großer Teil meines Musikalltags. Ja.
Vielleicht hat davon immer noch die Rechte der andere Typ.
Der Abu Shaka. Alright.
Ja, vielen Dank für deine Zeit, Matthias.
Ja, gerne.
Vielen Dank, ja.
Hoffe, hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht und ich denke, wir können uns gibt es jetzt schon seit 7 Jahren. Irgendwie habe ich das Gefühl, uns gibt es auch noch eine ganze Weile. Wir werden uns mal wieder hören.
Ja, nach dem Sieg, nach dem ersten Sieg jetzt.
Genau.
Und die Quote, na, übrigens ist nicht so schlecht. Stimmt. Für Leute, die bei uns im Besenwagen waren, haben dann direkt danach ein Radrennen gewinnen. Also viel Glück am Wochenende.
Ja, oder relativ nah danach.
Ja, gut. Dann melde ich mich am Wochenende vom Podium.
Ja.
Sehr gut. Mach ein Selfie mit Mats. Ich erster und Mats zweiter.
Ja.
Sehr schön.
Ja. Alles klar, dann schönen Abend noch dir. Mach's gut.
Danke.
Bis bald. Danke dir. Ciao.
Danke. Tschüss.